palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Ciao a tutti, herzlich willkommen zur Folge 6 in Staffel 5 von Serie Amore, eurem Serie A Podcast. Ihr hört ganz richtig, ich bin nicht Mario Rika, also ganz ungewohnt hier in der Einleitung. Mein Name ist Mario Soike. Mario muss sich leider heute krank melden und das ist so ein bisschen verhext, denn ich glaube, das hatten wir letztes Jahr, als wir die große Trikotfolge mit unserem guten Freund, Serie Amore Community Mitglied, Roma-Fan, Trikotsammler Markus gemacht haben. Da war das, glaube ich, auch schon so. Aber ich habe zum Glück, bin ich ja eben deshalb nicht alleine, sondern Markus ist auch in der Leitung und ich sende Grüße nach Frankfurt.
Moin, moin, gute, hallo, ciao a tutti. Auch zurück, allerbeste Grüße natürlich nach Minga, München, zu unserem Freund, der sich mal wieder davon drückt, hier für allzu viel Kontroverse zu sorgen. Ja. Müssen wir das halt wieder alleine schaukeln.
Ja, ich glaube, der hat einfach keine Lust, dass du ihm irgendwie noch einen reindrückst wegen des Bundesligaspiels am Wochenende.
Ja, wobei Werder hat sich ja nichts vorzuwerfen. Das war ja,
nee, das stimmt natürlich.
Spiel mit offenem Visier. Also für den Fußballfan ein Fest, für den Trainer ein Graus wahrscheinlich. Aber unser hatte Geburtstag, hat den ersten Sieg geschenkt bekommen. Ich glaube, Werder wird, wenn sie so spielen, auch nicht zum Abstieg ultimativ zu tun haben.
Nee,
ich glaube, wir können das nächstes Jahr nachholen, wenn wir im Rückspiel in Frankfurt gegeneinander spielen.
Genau.
Ist noch genug Zeit für ein bisschen Banter-Kultur. Ja.
Genau, da können wir, wenn wir nochmal einen zweiten Roma-Schwerpunkt dann irgendwann machen, der kommt nämlich bestimmt, da bin ich ganz überzeugt. Aber das ist auch etwas, was wir heute machen wollen. Am Wochenende gab es ja das Topspiel in der Serie A zwischen Juve und der Roma, 1-1 ausgegangen. Darüber wollen wir auf jeden Fall sprechen. Markus kann da ein bisschen seine Eindrücke vom Mercato der Roma, von dem, wie Jose Mourinho die Mannschaft jetzt nochmal ein bisschen für seine Zwecke umgebaut hat. Und ja, mal schauen, so eine kleine Saisonprognose abgeben. Vorher reden wir einmal über die Auslosung, die es gegeben hat in der Champions League, Europa League und Conference League. Ist nicht großartig lang, ist ja, ihr wisst ja, ist nicht unser absolutes Lieblingsthema oder vor allem meins auch nicht, diese Europapokale, aber muss man natürlich abgearbeitet haben. Dann gehen wir relativ fix durch den Spieltag. Heute nicht so ausführlich zu den anderen Spielen, eben nur zu Juve gegen Roma. Und hinten raus dann das große Trikot-Ranking. Ihr habt alle drauf gewartet. An dieser Stelle muss ich noch einmal Cross-Promo machen, muss oder möchte vielmehr. Letzte Woche sind zwei Podcasts erschienen, an denen Mario und ich teilgenommen haben. Natürlich unsere Serie Amore-Folge, aber am Donnerstag auch bei meinem Arbeitgeber Transfermarkt die Folge 11 des Podcasts Done Deals. Ich habe das bei Twitter irgendwann schon mal geteilt. Da sind eben yours truly, Marius, Mario und auch Carsten Fuß am Start. Und da reden wir mit Max, dem Host von Done Deals, über den Ronaldo-Transfer zu Juventus und die Folgen. Also wenn ihr darauf Bock habt, da könnt ihr auch bei allen Plattformen einschalten. Und gerne, wenn ihr es gehört habt, auch mal kurze Nachricht an mich, wie ihr es fandet. Über Transfers, wir sind in der letzten Transferwoche, das beschäftigt mich natürlich in meinem Alltag ganz schön ziemlich doll gerade. Donnerstag ist der sogenannte Deadline Day, letzter Transfertag. Darüber wollen wir heute nicht großartig sprechen, denn da kann sich innerhalb von 10 Minuten alles noch und nöcher ändern. Also dann Kostic-like, wie vor 2 Wochen, fresse ich dann meine eigenen Worte eine halbe Stunde später schon. Da habe ich keinen Bock drauf. Nee, da nächste Woche gucken wir da sicherlich nochmal rüber, was da alles passiert ist und ordnen das ein bisschen ein. Nur eine Sache, heute gab's mal wieder ein großes Ronaldo-Gerücht mit Napoli. Jorge Mendes bemühe sich, einen Tausch mit Manchester United, mit Victor Osimhen in die Wege zu leiten. Das wird natürlich nicht passieren. So, Und die Frage, die wir uns dann gestellt haben, würde Ronaldo überhaupt zu einem Verein gehen, wo der Präsident größer ist als er? Ich glaube nicht.
Und wo er die Bildrechte abgeben muss.
Ja, genau. Stimmt, das spricht ja nochmal viel, viel mehr dagegen. Ich meine, wie viel verdient er damit im Jahr? Das wird er sich ja wohl nicht nehmen lassen. Naja.
Er vermarktet sein Gesicht, denke ich, ganz gut. Und ich glaube, er guckt sich auch ganz gerne im Spiegel an.
Ich glaube auch, ja. Das wird ihm De Laurentiis nicht nehmen können. Deswegen wird er nicht zu Napoli wechseln. Sondern
sag ihm aber auch.
Vielleicht dann noch irgendwo anders hin. Ja, meinetwegen. Ich brauche ihn aber jetzt auch nicht mehr unbedingt wieder in der Serie A.
Nee, das ist schon richtig. Wird Zeit für Marios Lieblingsliga jenseits des Atlantik. So langsam
genau.
Aber sicher.
Genau, ab zu Lorenzo und Federico. Mal sehen. Das wird bestimmt noch spannend die nächsten paar Tage. Was auch spannend war, war der große Draw am Donnerstagabend, Champions League, mit den ganzen komischen Ehrungen daneben bei Europas Fußballer des Jahres, Benzema natürlich völlig zu Recht. Ich finde, dass die italienischen Vereine ganz schön schwere Gruppen bekommen haben. Können das ja einmal durchgehen. Napoli ist in Gruppe A mit Liverpool, Ajax und den Rangers. Würde ich jetzt schon so sehen, dass man da hinter Liverpool Zweiter werden sollte. Aber also gut, Champions League sollte kein Spaziergang sein, aber das könnte schon haarig werden, oder?
Aber bärenstarke Gruppe für Fußballromantiker.
Ja, auf jeden Fall.
Nur absolute Granaten dabei. Kein neureiches Manchester City oder so. Kein PSG, die natürlich sportlich Weltklasse überragend sind, aber halt so von der Attraktivität so. Ja, wie gesagt, für Fußballromantiker ist das natürlich eine absolute Knackergruppe.
Ja, auf jeden Fall. Muss man als Auswärtsfahrer auf jeden Fall alles mitnehmen, glaube ich.
Das wäre zu empfehlen. Wobei so ein Club wie Liverpool wird das jetzt nicht so nötig haben. Die spielen jedes Jahr Champions League.
Das stimmt.
Aber jeder andere Club oder kleinere Club wird da wahrscheinlich Anfield, Diego Armando Maradona Stadion, das wäre, wer schlau ist, nimmt das alles mit.
Ja, auf jeden Fall. Werden wir ja sehen, ob vielleicht der ein oder andere Napoli-Fan aus der Community da auch irgendwo zugegen ist und vielleicht eine kleine Nachricht mit dem Stadionerlebnis an uns schickt. Da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen.
Napoli in Anfield wäre sie stark.
Ja, genau. Dann in Gruppe C hat Inter ganz, ganz dicke bekommen mit den Bayern und Barcelona und Viktoria Pilsen, was sicherlich auch eine ganz nette Auswärtsfahrt ist, verbunden mit einem Besuch der dortigen Brauerei.
Barcelona easy peasy, ich weiß nicht, wie man da nicht gewinnen kann.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe sie mir noch nicht angeguckt diese Saison. Die Namen sind natürlich groß, die da verpflichtet wurden, aber ja, ich glaube aber auch, dass das ist ein Duell natürlich zwischen Inter und Barca und Platz 2 wird. Bayern wird sich da, glaube ich, keine Blöße geben.
Ja, aber sicherlich. Pilsen haben gerade genau das, was wir eben bei der anderen Gruppe gesagt haben. Als Pilsen musst du natürlich eigentlich jedes Auswärtsspiel mitnehmen. Gut, München ist, weiß nicht, weder als Stadion noch von der Stimmung her meiner Meinung nach so toll, aber wenn du mit Viktoria Pilsen schon mal trotzdem gegen Bayern spielst, kannst du.
Ja, dafür dauert es auch nicht so lange, der Weg dann.
Ja, genau. Und du kannst dir eine schöne Karte für den dritten Oberrang holen, bringst ein Fernglas mit und lehnst dich zurück und guckst.
Genau. Einfach genießen. Milan mit Chelsea, Salzburg und Dynamo Zagreb. Musst du natürlich mit dem Anspruch von Milan weiterkommen. Und ich sag auch, dass sie es als Gruppensieger machen. Chelsea, also auch wenn ich es nicht so mega verfolge, überzeugt mich irgendwie noch nicht so ganz. Es ist auch sehr wild, was da auf dem Transfermarkt irgendwie passiert. Sollen wir mal abwarten, wann die dann auch gegeneinander spielen. Ich weiß gar nicht, ob der Spielplan schon raus ist.
Spielplan ist schon raus, habe ich immer aus der Gruppe nicht im Kopf. Aber ja, wie du schon sagst, also Milan muss ich, klar, Chelsea ist auf dem Papier erstmal die stärkere Mannschaft, aber so vom Gefüge her hat man ja jetzt wieder gesehen, dass das bei Milan alles Hand und Fuß hat, was da seit 2-3 Jahren gemacht wird. Den traue ich schon zu, eine ähnliche Rolle zu spielen wie Inter letzte Saison in der K.O.-Phase im Rückspiel gegen Liverpool. Das war auch alles andere als klar, dass die da verloren haben oder beziehungsweise nicht gewonnen haben. Hätte Liverpool auch schon die Segel streichen können, wenn Inter vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt hätte. Und so was Ähnliches würde ich Milan schon zutrauen da.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich hundertprozentig genauso. Deshalb sagen wir einfach mal, Milan wird Erster. Freut sich auch die Community. Nicht Erster wird meiner Meinung nach Juve. Die haben dann eben PSG bekommen, dazu Roger Schmidt und Benfica und mit Maccabi Haifa auch einen krassen Außenseiter. Aber ich glaube, das wird ein Duell zwischen Benfica und Juve um Platz 2 und 3.
Ja, würde ich auch sagen. Aber eine schöne Gruppe trotzdem, finde ich.
Ja, kannst du auf jeden Fall auch alles relativ gut mitnehmen. Du bist ja Eintracht-Fan. Bist du da zufrieden? Planst du da irgendwie eine Tour zu machen?
Ja, auch tatsächlich Lissabon. Marseille hätte ich wahnsinnig gerne mitgenommen. Wurde ja 2018, hatten wir die schon mal in der Gruppe Europa League. Da hatten die aber ein Geisterspiel zu verbüßen, durften auch keine Auswärtsfans hinkommen und dadurch haben die vor leeren Rängen leider gespielt. Hat mich schon aufgeregt, dieses Jahr passt es leider auch überhaupt nicht rein, weil wir einen Tag später normal in Urlaub fahren. Das werde ich nicht schaffen, leider Marseille, aber auf jeden Fall Ende Oktober Lissabon. Da war ich schon mal gegen Benfica. Wunderschöne Stadt. Und dann nehmen wir halt Sporting mit. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Damit habe ich dann auch die großen drei in Portugal durch. Also das ist
doch geil.
Ist auch schon in Ordnung für mich. Ja. Auch ein geiler Verein.
Ja, voll. Das ist also von außen sieht das Stadion auch auf jeden Fall ziemlich nice aus. Ich bin da nur einmal drum gelaufen und habe mir einen Schal da aus dem Fanshop geholt. Ist auch irgendwie, zumindest damals war ein Lidl im Stadion drin. Das war auch wild auf jeden Fall. Aber ich glaube, das kann man schon gut machen.
Ja, ich denke auch. Und wie gesagt, allein die Stadt lohnt sich eigentlich immer.
Ja, das auf jeden Fall. Bevor wir, weil es der bessere Übergang ist, von der Europa-League-Auslosung zum Roma-Spiel zu gehen, ziehen wir einmal die Conference-League-Auslosung vor. Wettbewerb, den die Roma ja gewonnen hat. Da ist dieses Jahr die Fiorentina am Start und die spielen gegen die Hearts of Midlothian, Başakşehir mit Mesut Özil und RKRFS aus Riga. Also ja, ganz klar musste Fiorentina als Gruppensieger durch. Wie hast du so mit der Roma den Wettbewerb wahrgenommen? Also ist das, ich fand es dann ja doch irgendwie so von außen betrachtet ganz cool. Klar, Roma hat gewonnen, das findest du natürlich auch gut, aber auch so generell?
Ja, also es hat sich ja bei mir leider in Anführungszeichen viel mit der Eintracht, die auch so weit gekommen ist, überschnitten.
Ja.
Die den Pott am Ende auch geholt hat. Aber meine Wahrnehmung war schon so, dass am Anfang, gerade wo das ein Jahr oder zwei vorher angekündigt wurde, hieß überall, hahaha, das ist der absolute Idioten-Cup. So nach dem Motto, die Europa League ist schon die hässliche Schwester von der Champions League. Jetzt holen sie das auch noch dazu. War die Schlagzeile auch in Deutschland relativ schnell geschrieben eigentlich immer. Aber man hat dann so gemerkt, im fortlaufenden Wettbewerb war das dann doch gar nicht so schlecht. Weil da waren dann auch gute Mannschaften, aber wenn man sich allein das Halbfinale anguckt, Leicester City, Olympique Marseille, die Roma und Feyenoord Rotterdam, das ist schon Europapokal.
Also, auf jeden Fall, ja. Sehe ich ganz genauso.
Also aus Fansicht oder als Fan und auch jemand, der vielleicht auch mal gerne mal ein bisschen ein Abenteuer hat oder generell gerne auswärts fährt, ist das natürlich ein absolutes Eldorado, weil da sind, sei es von Georgien bis, keine Ahnung, Estland, San Marino vielleicht, keine Ahnung, da ist ja alles dabei. Also ja, da kannst du diese ganzen Standardsachen, die man sonst immer so macht, England, Frankreich, Spanien, das ist alles schön und gut, aber da kannst du halt wirklich mal Sachen mitnehmen, die jetzt nicht jeder gemacht hat. Also so vom Fun-Faktor her für die Fans ist das eigentlich eine coole Sache.
Ja, das trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Europa League zum Abschluss, dein verhasstes Lazio sozusagen, Spiel gegen Feyenoord, Sturm Graz und Midtjylland. Rennen um Platz 1 mit Feyenoord. Wäre jetzt mal so meine Prognose. Mal sehen, ob Sarri dieses Jahr Bock auf den Cup hat.
Ja, viel Spaß bei beiden Auswärtsfahrten.
Ja. Auf jeden Fall, das wird bestimmt ganz nett. Da sieht man dann die gängigen Bilder dann am nächsten Tag auf jeden Fall.
Ja, können ja auch bei Union Berlin fragen. Die hatten, glaube ich, das schlimmste Auswärtsspiel der letzten 20 Jahre bei Feyenoord.
Ja. Und die Roma gegen Real Betis, HJK Helsinki und Ludogorets Razgrad. Was sagen wir denn dazu?
Ja, Razgrad ist natürlich eine Mannschaft, die jetzt erstmal sich liest sich erstmal, ja, okay, Kanonenfutter, aber ich glaube, die haben auch schon Champions League gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist jetzt
auf jeden Fall, ja.
Nicht die allerschlechteste Adresse. Und für Real Betis habe ich eh spätestens seitdem wir mit der Eintracht da gespielt haben einen absoluten Softspot. Das Stadion ist überragend. Riesige Schüssel, 60.000 Plätze, dachoffen, aber ist egal, ist ja eh immer schön warm. Coole Fans auch. Stimmung war nicht schlecht. Schalke war leider nicht ausverkauft. Gut, okay, die haben auch eher auf die Champions League wahrscheinlich gehofft vorher, vor der Saison, keine Ahnung. Aber das ist ein cooler Verein auf jeden Fall. Große Tradition, aktueller Pokalsieger in Spanien. Sehr leidenschaftliche Fans, haben auch auswärts in Frankfurt einen guten Eindruck hinterlassen von der Stimmung her. Also das ist, wenn ich mit der Roma auswärts mit dem Spiel aussuchen dürfte, wäre das auf jeden Fall das, weil auch Sevilla noch eine geile Stadt ist.
Ja, ja, ja.
Und sportlich natürlich auch höchst interessant, weil ein Gegner mit doch schon einer guten Mannschaft, die jetzt in Spanien durchaus diese Saison das Potenzial haben, das sagen auch hier der Kollege Treuger, der ja La Liga-Experte ist, der auch sich schon vor ein, zwei Wochen festgelegt hat, dass es sein könnte, dass diese Saison bei den ersten vier eher Betis mitspielt als der FC Sevilla, der ja relativ viel abgegeben hat, unter anderem seine Top-Innenverteidigung. Also
stimmt, ja.
Sportlich herausfordernd, aber auf jeden Fall eine spannende Sache von zwei geilen Mannschaften gegeneinander.
Mein Tipp war ja, dass Mourinho schon drauf gehen wird, die Europa League zu gewinnen. Und ich glaube, er hat das letztes Wochenende auch so ausgesprochen. Kannst es natürlich nicht planen, weil K.O.-Phase kann man nicht planen. Aber so rein von der Mannschaft her könnte das schon das Ziel sein, oder?
Man kann es zumindest mal offensiv kommunizieren. Wenn du dann natürlich drei Champions League-Absteiger hintereinander kriegst, kann es natürlich auch anders aussehen. Aber ja, mal sehen, was die Gruppe so bringt. Man hat ja jetzt letzte Saison gesehen, dass man das mittlerweile auch unter Mourinho endlich kann, mal so ein, wenn es drauf ankommt, auch mal liefern. Hat man ja gesehen, man hat zweimal gegen Bodo Klimt richtig scheiße ausgesehen, aber dann im vierten Spiel, im Rückspiel, K.O.-Phase, als es drauf ankam, hat man halt gewonnen. Und das hätte die Roma vor zwei Jahren noch nicht geschafft. Sagen wir es mal so. K.O.-Spiele unter Mourinho, warum nicht?
Ja, muss man auf jeden Fall immer mit rechnen. Also das, ich bleib aber auch dabei. Also die Roma holt den Cup.
Da rennst du bei mir natürlich offene Türen rein.
Gut, dann hätten wir diesen Punkt abgearbeitet. Kommen wir zum Spieltag. Es ist ja, geht ja jetzt Schlag auf Schlag. Wir haben englische Woche. Am Dienstag, wenn der Podcast dann rauskommt, geht's schon direkt weiter. Mourinho war auch richtig begeistert, dass das Spiel gegen Monster dann am Dienstag direkt schon wieder stattfindet. Aber am Wochenende ging es jetzt erstmal bei Juventus im Juventus Stadium ran zum Topspiel. 1-1, hab's gesagt, Vlahovic in der zweiten Minute, Tammy Abraham mit dem Ausgleich in der 69. So 100% schlau geworden bin ich aus dem Spiel beide Mannschaften betreffend eigentlich nicht. Juve hat eine fantastische erste Halbzeit gespielt, hat Mourinho dazu gezwungen, in der Halbzeit umzustellen. Er war richtig pissed auf jeden Fall. Hat dann danach aber irgendwie so ein bisschen den Faden verloren und die Roma dann eben auch eingeladen, diesen Ausgleich zu machen. Hätten vorher sicherlich das Spiel schon entschieden haben können. Roma war in der ersten Halbzeit wirklich, also meiner Meinung nach, echt schlecht. Also die haben das...
Schlecht, ja.
Ja, also Juves Angriffe überhaupt, also dass die Pressinglinien überhaupt nicht stellen können. Juve konnte da teilweise durchspazieren. Wie bewertest du es insgesamt dann auch mit dem Ergebnis?
Ja, ich sag mal, unterm Strich kannst du absolut zufrieden sein damit. Wie du schon gesagt hast, die erste Halbzeit, das war gar nichts. Das sah eher aus wie die Prä-Mourinho-Roma in Topspielen, wie eigentlich jedes Topspiel aussah. Man geht da rein, möchte gegen den Großen da was holen. Und dann gelingt gar nichts. Du kriegst noch ein frühes Gegentor, wo ich mich übrigens noch frage, seit wann schießt ein Vlahovic solche Freistöße auch?
Ja, ich glaube, der hat bei der Fiorentina auch schon mal einen reingemacht. Aber ich hätte es jetzt auch nicht, also... Ich hätte jetzt nicht darauf gewettet, dass er sich dann direkt dahin stellt.
Ja, also das ist schon, muss man schon sagen, ich weiß nicht, ob es viele Keeper gibt, die den irgendwie noch rausgefischt hätten. Also da kannst
auf keinen Fall.
Torwart keinen Vorwurf machen und so. Nee. Aber ansonsten war das natürlich eine absolute Nullleistung in der ersten Halbzeit. Du hast gar nichts auf die Kette gekriegt. Und man muss auch sagen, dass Juve, die ja eigentlich in den ersten Spielen schwerfällig, träge waren, nicht so wirklich in Gang gekommen sind, haben zwar hier und da mal halbwegs was mitgenommen, aber so richtig überzeugt haben die in beiden Spielen nicht. Und dann haben die da auf einmal losgelegt wie die Feuerwehr. Die Roma wusste gar nicht mehr, was irgendwie abgeht. Und hat dann auch, wie gesagt, dieses Vor-Mourinho ja, dieses bisschen Trottelige, hat dann auch viele Fouls hergeschenkt, viele Freistöße gegeben, hat nach vorne faktisch gar nichts hinbekommen. Und eigentlich, wie du schon gesagt hast, eigentlich muss Juve sich selber sich selber wirklich an die eigene Nase fassen, dass sie das Spiel nicht nach 30, 40 Minuten entschieden haben, weil da kann es auch 3-0 stehen und dann ist Feierabend. Ne? Also,
ja, theoretisch, Locatelli hat ja noch eins gemacht, das ist ihm dann abgepfiffen worden, weil ich glaube, Vlahovic im Zweikampf mit Cristante den Ball mit der Hand berührt hat. Fand ich eine strenge Entscheidung. Gut, die Kommentatoren waren auf jeden Fall der Meinung, dass man das so geben kann. Ich fand es sehr streng, aber Handspiel ist natürlich im Endeffekt Handspiel. Ja, aber da wär's dann nach 24 Minuten vielleicht schon fast durch gewesen.
Ja, dann hast du jetzt halt an der zweiten Halbzeit was gesehen, was die Roma halt vorher, das ist ja immer so ein finsteres Wort, Mentalität und so weiter, ne? sagt man eigentlich ungern, aber im Prinzip war es das, weil normalerweise, ich weiß nicht, ob eine Roma von vor 2-3 Jahren trotz nur 1-0 da nochmal wirklich, sage ich ja mal jetzt, den Bock gehabt hätte und die Einstellung da jetzt wirklich nochmal drauf zu gehen, auch wenn man wirklich die ganze Zeit kein Land sieht. Kommt natürlich auch hinzu, dass sich Juve gefühlt selber eingeschläfert hat. Irgendwie, ja. Man hat dann auch irgendwie, es kam auch so vor, als ob Max Allegri so ein bisschen einen auf One-Trick-Pony macht. Erfolg, wenn es erfolgreich ist, ist es gut, aber so richtig ist ihm dann auch nichts mehr eingefallen in der zweiten Hälfte, womit er seinem Team wieder so ein bisschen Schwung und Feuer geben kann. Und dann hat er natürlich noch, irgendwann musste er dann natürlich den relativ platten Quadrado runternehmen, wo ich dann vom Fernseher auch drei Kreuze gemacht habe, weil das ist ja wirklich der Wahnsinn, wie wichtig der für Juve ist. Der wird zwar schon auch bei euch öfter mal erwähnt, aber sein Anteil ist ja zumindest für mich als Nicht-Juve-Fan, das ist ja fast immer, wenn bei denen irgendeiner auffällt, die letzten 1-2 Jahre, das ist eigentlich immer Quadrado, der immer liefert, immer seine Kilometer ohne Ende abspult, ob er jetzt irgendwie als Abwehrspieler eher weiter hinten spielt oder weiter nach vorne gezogen wird. Also der macht das schon richtig stark. Und dann zweite Überraschung, of all people, Rabiot dominiert, ist das Zentrum, ausgerechnet der, den Juve gefühlt seit einem Jahr unbedingt loswerden will, der ist auf einmal der entscheidende Mann. Und als der dann, ich glaube, der war verletzt, glaube ich, ne, als der runtergegangen ist.
Genau, 58. oder so, Muskelverletzung.
Und da ging es dann auf einmal dahin.
Ja, ja.
Wo man eigentlich vorher schon gesagt hätte, ja, Rabiot, der wird mal seine Gnadenminuten kriegen, wenn er eh da ist, aber der war wirklich im zentralen Mittelfeld meiner Meinung nach der beste Mann, bis er runterging. Und dann ab da fing es dann so ganz langsam auch an, dass für die Roma mal was ging. Wobei Tammy Abraham natürlich gegen Bremer so abgekocht wurde eigentlich bis zu seinem Tor. Das war ja Wahnsinn. Ich habe extra nochmal geguckt. Ich glaube, es hat fast 70 Minuten gedauert, bis der erste Abschluss von innerhalb des 16ers von der Roma abgegeben wurde. Also das ist schon, wie gesagt, Bremer hat man die Kette gelegt und macht da weiter, wo er bei Torino schon letzte Saison vor allem angefangen hat.
Ja, voll. Also es ist auch, also wenn man die Zeitlupen dann von den Zweikämpfen sieht, wie giftig der da ist und so, das da kann sich Juve schon auf die Schulter klopfen, dass sie auf jeden Fall da die x Millionen Kohlen mehr rausgehauen haben, als Inter das dann letztlich wollte.
Absolut. Und der wäre auch mal auch nochmal 10 Millionen mehr wert gewesen, wenn es darauf angekommen wäre.
Ja, stimmt. Ja, absoluter Unterschiedsspieler dann auch in der Verteidigung, finde ich geil, dass er da quasi keine Anpassungsprobleme hat, obwohl dann auch teilweise mit Viererkette und nicht mehr mit Dreierkette. Ja. Chapeau!
Ja, in der Kreisliga haben sie früher immer gesagt, lauf ihm nach bis aufs Klo, so wenn es sein muss. Ne? Und Bremer macht das, glaube ich, auch tatsächlich. Ja.
Stimmt. Was sagst du zu Kostic?
Ja, also für mich als Eintracht-Fan natürlich schon interessant, wie es ihm jetzt geht, was er so macht, wie er spielt. Bemüht war er, aber so richtig viel gelingen will ihm bisher noch nicht. Er spielt ja jetzt einen klassischen Linksaußen. Bei der Eintracht war er eher in so einer Dreier-Fünfer-Kette, kam er ein bisschen weiter von weiter hinten mit mehr Schwung, mit mehr Anlauf. Und zumindest jetzt, gut, war es, glaube ich, das erste Spiel von Anfang an oder das zweite, glaube ich. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich glaube, ihm fehlt noch so ein bisschen eben dieses aus der Tiefe mit viel Schwung zu kommen und dann quasi auf die letzte Kette vielleicht auch draufzulaufen oder meine Umschaltsituation. Da wird er wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, aber wenn er ins Rollen kommt, haben wir alle gesehen, was der drauf hat, auch in der letzten. Ja. Also mal schauen.
Ja. Ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt.
Kennt ja Vlahovic auch aus der Nationalmannschaft, also das kann durchaus ein Faktor werden mit den beiden.
Ja, absolut stimmt. Das Verständnis ist dann sicherlich da.
Genau, wenn das klickt und auf der anderen Seite Chiesa wiederkommt, dann
Ja. Schon geil. Also glaube ich, Di Maria, das hat ja auch schon funktioniert. Gut, der ist jetzt erstmal verletzt. Aber ja, da hat Juve doch nicht so viel falsch gemacht in diesem Transferfenster.
Ja, jetzt am Ende, am Anfang sah es noch ein bisschen träge aus und mittlerweile ist das schon in Ordnung. Jetzt musst du halt mal einen Trainer haben, der halt auch was Lust hat, was draus zu machen, weil, wie eben schon gesagt, ich finde, Allegri wirkt, gerade jetzt, seit er wieder da bei Juve zurück ist, wirkt er noch eindimensionaler als vorher.
Immerhin hat er sich getraut, mit Miretti in der Startelf zu spielen. Das fand ich schon gut. Aber ja danach hat es ja so in der zweiten Halbzeit hat es mich so ein bisschen an das Villarreal-Spiel im Champions League Achtelfinale, glaube ich, erinnert, wo sie dann ausgeschieden sind letzte Saison. Da war es auch so, Vlahovic nach 2 Minuten die Führung und dann hat man es verpasst, die Entscheidung herbeizuführen.
Ja, gefühlt selber eingeschläfert in der zweiten Halbzeit auch ein Stück weit, hat nach vorne nicht mehr allzu viel geleistet. Vom Publikum kam halt irgendwie auch nicht wirklich was dann mehr, dass die nochmal irgendwie die Mannschaft wachrütteln und ja, so ist es dann halt. Und Mourinho wird in der Halbzeit wahrscheinlich nochmal den einen oder anderen Hairdryer Sir Alex-mäßig angeworfen haben. Er hat aber nach dem Spiel auch irgendwie gesagt, sein Team ist mental und emotional weiter als letzte Saison und ihm gefällt, dass man sich auch mal untereinander klar die Meinung sagen kann. Woraus man natürlich auch lesen kann, ich finde es gut, dass ich ihm die Meinung sagen kann und sie das akzeptieren.
Stimmt, ja.
Und der coolste Satz war eigentlich, nach dem Spiel haben sie dann angesprochen, auch auf Tammy Abraham. Und da hat er dann irgendwie wohl im Interview gesagt, auf dem Weg hierher habe ich ein Interview mit Tammy gesehen, wo er es versucht hat, so klingen zu lassen, als hätte er ein Riesenspiel gemacht. Den Zahn kann ich ihm gleich ziehen, er war grauenhaft. Klassisch Mourinho.
Naja gut, ich meine, der hat sich halt auch irgendwie vorne aufgerieben, hat dann in den Zweikämpfen natürlich, sah dann manchmal nicht so gut aus. Aber er hat das Tor gemacht. Und was ich...
Vorarbeit
auch was ich natürlich von Dybala. Ja, das absolut, also artistisch hoch 10. Ja. Was ich von Abraham gut fand, dass der hat schon versucht, seine Teamkollegen anzuzünden, auch in der ersten Halbzeit. Macht er ja auch immer, aber das spricht auf jeden Fall für ihn.
Ja, und bei Dybala kannst du sofort, ob der am Anfang oder relativ lange auch, gut, mit der ganzen Mannschaft ist es natürlich schwer, dann zu irgendwie aus dem Zeichen setzen, wenn alle anderen einen scheiß Tag haben, 60 Minuten lang. Aber er wirkt da auch so ein bisschen gehemmt und man hat gemerkt, dass ihm diese Rückkehr für ihn nicht so das Allernormalste ist, was auch verständlich ist, finde ich. Und hat dann aber seinen einen Moment gehabt, das Tor aufgelegt und Pünktchen mitgenommen.
Ja, genau, nimmt man dann im Endeffekt so mit. Dann, das überhaupt aufgeschrieben? Nein, toll. Wie geht es denn eigentlich weiter für die beiden?
Roma spielt gegen Monza. Auf jeden Fall. Am Dienstag.
Ja, genau,
also am Dienstag. Abend, wenn die Folge hört, für die sofort hören, heute Abend.
Genau. Gegen Monza 20:45.
Ja.
Juve am Mittwoch auch um 20:45 zu Hause gegen Spezia. Und am Wochenende geht es dann ja auch gleich weiter. Da hat Juve am Samstag 15 Uhr, endlich mal wieder ein Samstag 15 Uhr Spiel, das finde ich gut. Treten sie bei der Fiorentina an. Das wird dann auch wieder intensiv. Und die Roma. Und die Roma am Sonntag bei Udinese.
Ja. Auch kein einfaches Spiel.
Das wird sicherlich auch interessant. Wie bewertest du den Weg, den die Roma nimmt gerade? Mentalität hast du gerade schon gesagt, auch das hat sich jetzt bewiesen, das hat sich gegen Bodø/Glimt bewiesen. Ist das komplett der Mourinho-Faktor? Ist das, weil die Mannschaft auch mit solchen Spielern jetzt verstärkt wurde? Matic ist da, der hat ja auch gespielt gegen Juve. Wie würdest du das einordnen?
Also ich finde, man sieht schon, der Unterschied ist ja nicht von der Hand zu weisen.
Ja.
Zwischen Mourinho und vielem, was davor in den Jahren ging. Also du hast den Top-Spielen regelmäßig, das ist ja mittlerweile war ein Running Gag irgendwann, dass du den Top-Spielen nicht auf die Straße gekriegt hast und so weiter und so fort. Mu hat in der ersten Saison gleich einen Titel geholt, auch wenn es nur in Anführungszeichen die Conference League ist, aber ein Titel ist ein Titel, sehe ich wie er. Ja. Auch da hast du starke Mannschaften aus dem Weg geräumt. Und man sieht halt, dass er jetzt wirklich auch, sage ich mal, das macht, was vorher nicht war. Viele haben da versucht, sich so ein bisschen, was man ja in Rom, wo halt gerne viel Hektik drin ist und viele Leute gerne mitreden wollen, haben sich dann immer so ein bisschen ablenken lassen und von ihrem Weg abbringen lassen. Und Mourinho macht halt, flügt halt mitten durch. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Roma ein Stück weit auch gebraucht hat. Also der sagt, wir machen das jetzt so und so. Und dann hat das so gemacht zu werden. Das sieht man auch, finde ich, bei den ambitionierten Transfers kann man auch ganz gut erkennen, welcher Faktor da nochmal mitspielt, weil man weiß nicht, ob ein Dybala vielleicht zu Roma gegangen wäre, Conference League Sieg hin oder her, wenn da irgendein anderer auf der Bank gesessen hätte.
Ja, vielleicht wäre er dann nach Monza gegangen. Adriano Galliani hat auf jeden Fall gesagt, dass er ihm ein Angebot gemacht hat.
Ja gut, ein Angebot kann ich ja auch Kylian Mbappé machen, bei der einfachen Leihbasis zu spielen. Aber naja, also das ist schon auch, wenn man jetzt das komplette Transferfenster von diesem Jahr anguckt, Gini Wijnaldum kommt von der PSG, wäre vor 2 Jahren auch noch nicht gekommen wahrscheinlich. Und auch ansonsten hat man meiner Meinung nach auch, also zum einen hat man viele Altlasten, Klammer auf, Monchi, Klammer zu, nach und nach abgeben können. Manche sind noch da. Schönen Gruß an Justin Kluivert.
Ja, ich glaube, das wird auch noch was.
Ja, ich denke auch. Mal gucken, was da noch passiert. Aber ansonsten hat man meiner Meinung nach viele Sachen, viele Baustellen, die sich jetzt über die letzte Saison ergeben haben, hat man ganz gut geschlossen, meiner Meinung nach. Man hat mit Celik, wird er, glaube ich, ausgesprochen, einen Rechtsverteidiger geholt, der bei Lille vor 2 Jahren eine Meisterschaft geholt hat. Letztes Jahr, da waren die nicht mehr so stark. Gut, das war nach so einem Höhepunkt auch, das gibt es nicht wenige Mannschaften, denen das passiert. Aber du hast jetzt einen weiteren Rechtsverteidiger, der richtig Bock hat, der auch spielstark ist, und du musst halt nicht mehr Rick Karstorp 50 Spiele in der Saison auf den Rücken binden. Also du kannst da ein bisschen rotieren, was letzte Saison definitiv gefehlt hat, wo dann immer mal gebastelt wurde. Da hat man mal Vinja hingezogen, da hat man es mal so versucht, aber so richtig irgendwie Hand und Fuß hatte das bisher nicht. Da hat man erkannt, hat einen starken, meiner Meinung nach, Herausforderer auch keinen reinen Ersatzmann gemacht, weil wenn Karstorp mal 2 Spiele nicht performt, wird Mu auch den Türken mal bringen. Den türkischen neuen Freund Celik. Weil auf das ist absolut einer, der mit dem Anspruch kommt, Stamm zu spielen. Ja. Dann hast du mit Matic eingeholt, den, glaube ich, Mourinho schon zum dritten Mal zu sich geholt hat, glaube ich.
Genau, zu Chelsea und zu United vorher
schon. Also das ist für ihn eigentlich, das ist einer, der kennt alles, was er macht aus dem FF. Du hast Gini Wijnaldum noch bärenstark, viel Erfahrung, ein proven Winner, der mit Liverpool alles gewonnen hat.
Leider jetzt eigentlich bis zur WM raus.
Ja.
Hat sich im Training das Schienbein gebrochen, also das finde ich auch schon hardcore, muss ich sagen. Das
stimmt, aber sowas passiert, sowas kann dir immer passieren, aber grundsätzlich den Gedanken so einzuholen, ist natürlich schon trotzdem stark.
Ja, das ist mega, also war auch, als ich es zuerst gelesen habe, dachte ich, nee, das wird eh nichts, und dann konkretisierte sich das dann ja doch relativ fix, und da war der Moment dann ja für mich auch gekommen, wo ich gesagt habe, die Roma kommt auf jeden Fall in die Top 3. Ich bin mir jetzt schon gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ich glaube, ich habe sie als Vizemeister getippt.
Na, können wir mal schauen. Also das Gute ist ja, das Gute in Anführungszeichen ist ja die WM, dass die so früh ist dieses Jahr, dass dann die Rückserien noch ein paar mehr Spiele hatten, dass Wijnaldum dadurch von der normalen Ligasaison ein bisschen weniger verpasst, weil die ja, glaube, Mitte November schon fertig ist. Also
das, genau, ich glaube, so 12.11. oder so müsste letzte Spieltag
sein. Ja, genau. Da kommt dann, hat er vielleicht 3, 4 Spiele, wenn er dann wieder fit ist, mehr, die er zu spielen hat. Also mal schauen, was das gibt. Auf jeden Fall hat man jetzt im Mittelfeldzentrum, wo man vorher so ein bisschen nicht so ganz wusste, ob man, was passiert, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt ein Pellegrini mal eine Woche Pause braucht, wo man dann sofort den Angstschweiß auf der Stirn stehen hatte, da hat man jetzt, so sie denn alle wieder fit sind, klar, hat man fast ein Überangebot und muss erstmal sehen, wie man die alle unterbringt da. Also stimmt, da ist schon das ein oder andere dabei. Zaniolo ist jetzt auch raus, aber ich glaube nur für 2, 3 Wochen. Mal sehen, ob der übernächste Woche schon wieder dabei ist. Aber Mourinho kann da jetzt einigermaßen aus den Vollen schöpfen, sage ich mal.
Der Tour hat kommt dann ja jetzt auch noch jemand mit Kamara von Olympiakos, der dann eben Wijnaldum ersetzen soll. Also da dann noch eine Option mehr.
Genau, wenn die beide wieder fit sind dann. Hast du schon rausfinden können, ob das mit der Klausel bei Kamera im Vertrag stimmt?
Ich habe es auf jeden Fall nirgends anders gelesen, habe aber jetzt auch nicht so super intensiv danach gesucht. Zum Kontext, es gab bei einem Twitter-Account heute ein Foto von dem vermeintlichen Vertrag von Kamara. Und da stand dann ein Passus drin, der es ihm erlauben würde, den Vertrag aufzukündigen, wenn Amadou Diawara, die kommen, meine ich, beide aus Guinea, und das sind gute Freunde und sollen auch nebeneinander wohnen oder so. Und wenn Diawara abgegeben werden würde, spielt ja unter Mourinho gar keine Rolle mehr, dass Kamara dann den Vertrag einseitig auflösen könnte. Also das fände ich schon. Ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass das stimmt.
Wenn es stimmt, wäre es fantastisch.
Ja.
Vor allem ausgerechnet einen, der seit mindestens einem halben Jahr, eher seit einem Jahr, jedes relativ gute Transferangebot, was von anderen Vereinen kommt, ablehnt, um lieber sein Geld bei der Roma weiter zu verdienen, was auch ein Wahnsinn ist für einen 25-Jährigen eigentlich. Aber gut, er hat den Vertrag, er nimmt es jetzt halt mit, ne? Aber rein von der sportlichen Ambition her ist das schon Wahnsinn, dass der, obwohl er klar gesagt bekommen hat, dass er keine Rolle spielt, das dann jetzt einfach aussitzt.
Ja.
Muss er selber wissen, ob das jetzt so der richtige Go-To-Guy ist für einen, der sich in einem Jahr Laie dafür empfehlen will, am Ende der Saison fest verpflichtet zu werden. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Mal gucken.
Ja, ich denke mal, dass Diawara auch nächstes Jahr noch einen Erstliga-Vertrag irgendwo bekommt, aber natürlich ist das immer, also teilweise galt er ja auch mal als großes Talent, ist dann natürlich immer ein bisschen schade. Neben Kamara kam jetzt auch noch der große Wunsch, Transfer für die Offensive mit Belotti. Dafür wurde Afena Gian abgegeben nach Cremonese. Warum war Belotti deiner Meinung nach noch nötig? Weil Mourinho hat ihn ja schon wirklich sehr gefordert.
Ja, kann ich auch verstehen. Also wenn ich mir angucke, Dybala, Wijnaldum, Belotti, das sieht vom Transferfenster aus wie ich bei FIFA. Also das ist schon gut. Ja, du hast jetzt auch das im Prinzip ein ähnliches Phänomen wie bei Selig und Rick Karstorp. Tammy ist einer, der selber schon gesagt hat, er ist so gut, weil Mourinho weiß, wie er ihn kriegt, wie er ihn ein bisschen kitzeln kann, wie er das Maximale aus ihm rausholt. Und wenn er ihm jetzt natürlich einen Belotti dahinter setzt, der natürlich auch ein absolutes Arbeitsschwein ist, der bei Torino teilweise gefühlt die halbe Mannschaft über den Platz getragen hat, jahrelang. Wenn du so einen im Nacken hast, kann ich mir schon vorstellen, dass du da auch vielleicht anders trainierst. Und wenn du mal 2-3 Wochen jetzt wirklich so spielst wie gegen Juve die ersten 60 Minuten, dass du dann halt auch mal auf der Bank sitzt. Oder halt, wenn es bei beiden läuft, kannst du ihn mal rausnehmen. Und wenn man sich guckt, wer die letzten Jahre immer so Nummer 2 war, auch hinter Dzeko schon, Kalinic oder so, das war dann als Alternative jetzt nicht so berauschend. Und wenn du jetzt natürlich als Roma an Andrea Belotti von der Bank bringen kannst, das ist schon, also ich verstehe schon, warum Mourinho das gerne hätte, weil das jetzt hast du ein absolutes, letzte Saison musstest du Tammy eigentlich in Watte packen, weil Borja Majoral quasi keine Rolle gespielt hat. Felix hat ja schon gute Ansätze gezeigt, aber das ist jetzt keiner, der dir, weiß ich nicht, 20 Tore im Jahr garantiert. Also du musstest im Prinzip nach Abpfiff Tammy sofort irgendwo in ein gepolstertes Auto setzen und heimfahren oder so. Und jetzt kannst du den wirklich auch mal rausnehmen, genau wie bei Karstorp, und kannst mal einen anderen spielen lassen.
Das stimmt.
Ohne, dass du jetzt total abfällst, leistungsmäßig. Und Belotti finde ich sowieso einen geilen Spieler. Davon abgesehen, hätte ich das so oder so gefeiert, wenn die Roma den holt.
Ja, also absolut auch. Ich meine, wir reden da ja nun auch schon seit 2 Jahren. Du warst, glaube ich, 3 oder 4 Mal zu Gast oder bist jetzt zum 4. Mal hier oder so. Und wir reden ja auch dann permanent über Belotti eigentlich. Was er denn macht, wenn er Torino verlässt. Und jetzt ist es halt die Roma geworden. Und ich glaube auch, dass der schon das Potenzial hat, da auch Publikumsliebling zu werden.
Ja, gerade mit so einer Art, der, wie wir gesagt haben, Arbeitstier ohne Ende, der bei Torino schon wirklich 90 Minuten, wenn es sein muss, noch den Acker umflügt am Ende. Keine Ahnung, also so einer, ich glaube, der ist, ich will jetzt keine zu großen Vergleiche mit Helden aus vergangenen Tagen ziehen, aber das ist, wie du schon sagst, einer, der das Potenzial hat, in der Kurva Sud seine eigenen Doppelhalter zu kriegen.
Das werden wir auf jeden Fall auch weiterverfolgen, wann da die ersten Schnappschüsse von kommen. Ja.
Was natürlich jetzt nicht irgendwie Tammy abwerten soll, weil der ist schon da, wo Belotti vielleicht hin war. Er hat jetzt auch mittlerweile Interviews schon teilweise auf Italienisch, hast du das gesehen?
Geil.
Also für einen Engländer.
Das ist stark.
Der ist ein Jahr da, das ist schon nicht schlecht. Der muss halt immer noch so ein bisschen, er sucht noch ab und zu ein bisschen nach Worten, aber so.
Das ist ja normal.
Die Journalisten freuen sich scheinbar alle schon darüber, dass sie nicht mit ihrem bisschen Schulenglisch sich da rumhangeln müssen. Also, Rick Karstorp ist schon, weiß ich nicht, 4 oder 5 Jahre da, ist sogar mit der Italienerin verheiratet und gibt trotzdem alle diese Dinge.
Also, okay.
Musterschüler Tammy.
Ja, auf jeden Fall, geiler Kicker. Was erwartest du dir jetzt noch für eine Weiterentwicklung von der Saison? Ich fand, klar, die Ergebnisse waren gut, aber ich fand es jetzt spielerisch noch nicht so begeisternd, sag ich jetzt mal, was
ja, das stimmt.
Die ersten drei Spiele. Klar.
Ja, ist, glaube ich, wie bei allen Mannschaften. Das Transferfenster ist noch auf. Du weißt auch noch gar nicht, wer jetzt am Ende wirklich alles da bleibt, wer vielleicht noch geht, kommt. Was du auf jeden Fall gesehen hast, zum Beispiel gegen Salernitana, wo die Roma eigentlich drückend überlegen war, am Ende nur 1-0 gewonnen hat. Aber auch da sehe ich eigentlich schon im Vergleich zu den Jahren davor einen Fortschritt, weil die Roma von vor, immer wieder bei der Roma von vor 2-3 Jahren, die hat auch gegen kleine Mannschaften 1-0 geführt, hatte eine Chance nach der anderen und hat sich dann in der 85. das 1-1 gefangen.
Ja.
Das ist jetzt gegen Salernitana zum Beispiel nicht passiert. Das zweite Spiel hat man auch 1-0 gewonnen, nur 1-0, aber gewonnen. Ja, also wenn es sein muss, auch mal einfach auf Ergebnis spielen. Das hat die Roma ja relativ lange nicht so richtig drauf gehabt. Also sie konnten entweder 4-0 gewinnen oder wenn sie 1-0 geführt haben gegen einen Abstiegskandidaten, konnten sie eigentlich die Uhr nachstellen, dass der zumindest noch mal rankommt oder wirklich noch einen Ausgleich macht. Also
das da stimmt.
Sehe ich schon, dass es vorangeht und spielerisch. Ja, muss man mal warten. Wie gesagt, wenn das Transferfenster zu ist, jetzt kannst du sowieso, ich sag's dir, Wijnaldum verletzt, das ist ja sowieso, dass du jetzt so nicht genau sagen kannst, wie sich dann in der Rückrunde vielleicht aufstellt. Auch wie lange vielleicht der mit dieser Verletzung zu kämpfen hat, aber auch ohne, glaube ich schon, dass das spielerisch ganz gut aussehen kann, gerade wenn du noch einen Dybala holst,
ja.
Der ja schon durchaus weiß, was man mit welchen anfangen kann. Wenn's und der hat natürlich, er wird gestreichelt und gesalbt von Mu, was ihm bei Juve hinten raus ja so ein bisschen gefehlt hat, die Liebe.
Die hat hoffentlich, er hoffentlich, auch. Bleibt er, hoffentlich bleibt er auch fit. Das war natürlich ja. Auch immer ein Problem bei Juve.
Ja,
ja aber unterm Strich stehen... Ja, du sagst es ja richtig, die Ergebnisse stehen jetzt 7 Punkte, damit ist man, stand jetzt 6., weil davor 5 andere Mannschaften auch 7 Punkte und ein besseres Torverhältnis haben. Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino auch mit 7 Punkten und eben die Roma, das ist aktuell nach 3 Spieltagen die Speerspitze in der Serie A. Und vielleicht können wir den Moment nutzen, dann jetzt einmal über den restlichen Spieltag rüber zu fliegen. Können ja sagen, wenn die Community Fragen zur Roma habt, dann könnt ihr uns die schicken und entweder hauen wir Markus dann nochmal an. Wir haben uns schon quasi schon verabredet, dass wir dann auf jeden Fall auch nochmal einen zweiten Schwerpunkt zur Roma irgendwann im Laufe der Saison machen wollen. Ihr könnt ihn auch fragen und @sounds2 als 2 Move bei Twitter. Hashtag Serie Amore immer benutzen, dann kriegen wir das alle mit und ja, wenn ihr da was habt, haut das auf jeden Fall gerne raus. Ansonsten, was gab es noch am Spieltag? Gehen wir das einfach der Reihe nach durch. Am Samstag, am Freitagabend müsste das gewesen sein, hat Monza das erste Spiel gehabt gegen Udinese. Da gab es eine 1-2 Niederlage für den Aufsteiger, die gemeinsam mit Cremonese, dem Mitaufsteiger, die einzigen Teams sind, die jetzt weiterhin noch gar keinen Punkt haben. Colpani hatte da das 1-0 erzielt, Beto schnellen Ausgleich, 4 Minuten später in der 36. Und Udogie, der nächstes Jahr Spieler von Conte bei Tottenham wird, mit dem Siegtreffer für Udinese. Ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt, kann jetzt nicht so viel dazu sagen. Monza mit der neuen Mannschaft zahlt auf jeden Fall weiter Lehrgeld. Ist jetzt einfach mal meine Schlussfolgerung daraus. Und mal sehen, wie das dann eben morgen Abend gegen die Roma aussieht. Dann geht's am Montag gegen Atalanta. Also es wird für die Mannschaft von Stroppa auch nicht einfacher nominell. Udinese.
Da bleibt Berlusconi ruhig, wenn die nach 6 Spieltagen 0 Punkte haben.
Ja, da wird nicht am Trainerstuhl gesägt, auf jeden Fall. Keine Kontakt zu, weiß nicht, Shevchenko geknüpft oder so. Udinese auf jeden Fall am Mittwoch gegen die Fiorentina und dann auch am Sonntag gegen die Roma. Also das die beiden nächsten Gegner von Mourinhos Truppe. Dann gab es am Freitagabend ein durchaus überraschendes Ergebnis. Wobei, weiß ich gar nicht. Ich habe ja gesagt, Lazio würde stark werden und das waren sie auch. Sie haben Inter 3-1 geschlagen. Inzaghi, die alte Lazio-Legende, da auch hat Sarri so ein bisschen taktisch den Zahn gezogen, hatte ich den Anschein. Also ja. Inter hat natürlich hat angegriffen, aber Lazio teilweise gute Konter gefahren und dann auch die Verteidigung ausgespielt. Traumpass von Sergej Milinkovic-Savic auf Philippe Andersson vorm 1-0 in der 40. Dann das Tor von Luis Alberto in der 75. Klar, von Barella noch abgefälscht, aber Tor des trotzdem, Monats. Trotzdem Tor des Monats, ja, auf jeden Fall. Ja. Pedro dann auch, da hätte es vielleicht noch einen Elfer an für Immobile gegeben, wenn er den Ball nicht reingehauen hätte. Und Lautaro hatte zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt.
Ja, gutes Näschen bei dem Tor, dass er da noch drankommt, steht genau richtig.
Das stimmt. Aber Lukaku wäre ja auch bereit gewesen.
Ja, ansonsten habe ich mir nur aufgeschrieben, Lazio zaubert Inter weg. Und das war, glaube ich, auch so am Ende. So, die Tore, das war jedes Tor für sich, war schon, muss man neidlos anerkennen. Das waren schon schöne Hütten dabei. Und Luis Alberto natürlich, alter Vater, ob er den im Training öfter so trifft, weiß ich nicht.
Ja, also das, wenn ihr das nicht gesehen habt, dann zieht es euch auf jeden Fall noch rein. Eins der Europa- oder weltweit schönsten Tore des Wochenendes, würde ich sagen. Ja. Oh, einsetzen. Für Inter geht es jetzt am Dienstag gegen Cremonese und am Samstag steht schon das Derby an gegen Milan. Dabei fehlen wird Romelu Lukaku, der sich am Oberschenkel verletzt hat. Also das der nächste Schlag ins Kontor so ein bisschen. Lazio dagegen Mittwoch bei Hellas. Samstag dann auch Topspiel gegen Napoli. Also das wird auch nicht uninteressanter. Aber ja, ich glaube, die Laziali sind auf einem ganz guten Weg und ja, vielleicht ist das bei Inter so ein bisschen der Warnschuss zur rechten Zeit. Ich werde da auf jeden Fall am Mittwoch mit dem sehr wertgeschätzten Thomas Hörner drüber sprechen bei einem Bier in der Stadt. Und vielleicht kann ich ihn ja dann auch verpflichten, demnächst mal sich mit uns hier hinzusetzen und über Inter zu sprechen.
Aber das Big Rom fehlt, ist eigentlich nur konsequent, wenn auf der anderen Seite Slatan auch noch verletzt ist.
Ja, das
Rückspiel ausfechten, die zwei.
Ja, genau, das stimmt. Da gab es ja eine Vorgeschichte, dass wenn die sich dann wenn Slatan dann wieder fit ist, ne, das Spiel müsste, weiß nicht, ob das dann im Februar oder so stattfindet. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, Derby habe ich auch Bock drauf. Samstagabend. Das werden wir dann nächste Woche ganz im Detail besprechen. Torino hatte ich gerade schon erwähnt, auch 7 Punkte, haben ihr zweites Auswärtsspiel diese Saison gewonnen bei Cremonese. Vlasic und Radonjic, die beiden Neuzugänge, mit den Toren Zenicola dann auf der anderen Seite nur noch den Anschluss geschafft. Cremonese, wie gesagt, neben Monza einziges Team ohne Punkt. Und ich glaube, Ivan Juric, nach der Fassprügelei, kann er jetzt ganz zufrieden sein, auch was die Transfers anbelangt.
Soll mal einer sagen, Gewalt ist keine Lösung. Ne? Torino Fünfter, also schon stark. Also
Hut ab
auf jeden Vlasic, Fall. Vlasic direkt getroffen, der bei West Ham letzte Saison praktisch überhaupt kein Faktor war.
Also, ach stimmt, den hast du da ja dann auch verfolgt. Ne?
Ja, gutes Näschen auf jeden Fall, den zu holen. Der hat bei West Ham nicht wirklich eine Chance bekommen, hat jetzt, ich glaube, man ist sich nicht ganz sicher, ob es als Eigentor wird, glaube ich, nicht gewertet. Ich glaube, sie haben es ihm gegeben am Ende, das Tor, weil er,
glaube ich,
in den Fuß spielt. Ob ein Verteidiger anschießt oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Das war schon in Ordnung. Also da hat Torino jetzt nicht den schlechtesten Fang gemacht, wenn man das so früh in der Saison schon sagen möchte.
Ja, ich glaub, von dem, was man schon vorher mitbekommen hatte, was er für Kroatien und für ZSKA Moskau auch geleistet hat, dann, ja, manche Spieler passen halt nicht in die Premier League vielleicht.
Also. Ja. Ich habe übrigens, als die Eintracht gegen West Ham gespielt hat, ging das, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es gibt ja in Frankfurt auch eine relativ große Balkan-Community und angeblich hat Vlasic für Freunde, Kumpels, Bekannte, Verwandte, keine Ahnung, aus Frankfurt ein großes Zigarren besorgt für das Spiel. Es war ja Hochsicherheit, die haben ja alle Vorverkäufe gesperrt, das war nach Barcelona, wo die unbedingt verhindern wollten, dass die Frankfurter das London Stadium übernehmen.
Ah ja.
Da hat der eigene Spieler irgendwie, keine Ahnung, 40 Karten an seine Kumpels aus der Balkan-Community Frankfurt da besorgt. Das ist schon so
als Land ist das lustig. Das ist stark auf jeden Fall. Gut, Cremona haben wir gesagt, spielen am Dienstag bei Inter und Sonntag müssen sie gegen Sassuolo ran. Gegen Sassuolo musste eigentlich schon mal ein Sieg her dann im 5. Spiel, wenn man gegen Inter vielleicht keine Punkte einplant. Torino spielt am Donnerstag bei Atalanta und dann erst am Montag wieder gegen Lecce. Auch sich keine Blöße gegeben hat am Samstagabend der Meister. Milan gegen Bologna 2:0. Rafael Leao in der 21. Giroud in der 58. Ich habe es letzte Woche angekündigt, da die Leistung von Rebic und Diaz vom ersten Spiel konnten sie dann im zweiten nicht wieder auf den Platz nehmen und ich habe mir schon gedacht, dass es dann vielleicht macht und sie rausnimmt und er hat es getan. Die Kette Lara mit seinem Startelf-Debüt, auch Giroud hat von Anfang an gespielt und ja, ich glaube, die Kette Lara hat sich jetzt auch schon den einen oder anderen Fan in San Siro gemacht. Der Assist auf Leao hat er gegeben, hat nochmal einen absoluten Traumpass auf Kalulu gespielt, der dann nicht die Chance nutzen konnte. Leao jetzt irgendwie auch komplett in der Saison angekommen mit Tor und Assist. Ja, ich glaube, bei Milan geht das alles in eine ganz gute Richtung. Adli, Pobega, Gabbia durften auch alle mal ran, weil von Bologna dann eben auch nicht mehr so viel Gegenwehr hinten rauskam. Das Einzige, was eigentlich problematisch bei der AC war, war, dass sie eben nur 2-0 gewonnen hatten. Denn da sind schon einige Chancen verschlust worden.
Ja, der Cattellaro meiner Meinung nach auch wieder so ein Beispiel dafür, wie gut bei Milan in den letzten Jahren gearbeitet wird. Weil das war ja so ein bisschen ein Hin und Her, eine Never-Ending-Story, bis sie den endlich dann verpflichten konnten. Und da ist dann Maldini selber noch rübergeflogen, hat sich um den bemüht und so weiter und so fort. Ich glaube, das macht schon Eindruck, wenn so einer wie Maldini dann wirklich, weiß ich nicht, 2-3 Mal, ich glaube, nach Brügge fliegt, um dir zu erzählen, was er mit dir vorhat. Ja, das hat einen Fuß, was da gemacht wird. Also starke Arbeit, kann man nicht anders sagen.
Ich glaube auch also tatsächlich, dass dass Maldini in diesen Verhandlungen für Milan ein Riesenfaktor ist. Das sagen ja auch viele, ja, wenn der mich anruft, so wie kann ich dann Nein sagen? So, also ja, Hut ab. Das geht, ja, wie gesagt, geht alles in die richtige Richtung. Mal sehen, wie es dann im Derby wird. Das eben am Samstag, Dienstag spielen sie bei Sassuolo vorher. Bologna muss Donnerstag gegen die Salernitana ran und spielt Sonntag bei Spezia. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein paar Transfers, die gerade eingetütet werden. Zirkzee von den Bayern. Ach nee, wollten wir ja nicht drüber sprechen. Aber ja, alles ein bisschen spät eigentlich. Bologna, glaube ich, jetzt auch erst einen Punkt aus den ersten drei Spielen. Boah, ordnen sich da unten ein, wo wir sie auch hingeschätzt haben.
Hat natürlich auch schwere Verluste hinnehmen müssen.
Ja. Ja, mega, auf jeden Fall.
Swanberg und so weiter und so fort. Da sind schon einige Leistungsträger weggegangen.
Genau.
Wird auf jeden Fall spannend, was die bis zum Transferschluss noch machen.
Ja, na, die Ersatzleute kommen halt erst relativ spät. Das ist dann so typisch italienisch. Ja. Aber gut, dann hast du halt den Start verschlafen. Mal sehen, wie es weitergeht. Nächstes Spiel ist Spezia gegen Sassuolo. 2-2 ausgegangen. Bastoni und Balanzola schon mit seinem dritten Saisontor per Elfmeter, dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Fratesi und Pinamonti auch mit seinem ersten Tor für Sassuolo. Die haben sich da eingetragen. Interessanter Fact, Pinamonti ist der erste nach 1999 geborene Spieler, der mindestens ein Tor für 5 verschiedene Vereine gemacht hat. Frosinone, Genoa, Inter, Empoli und Sassuolo. Ja, italienisches Transfergeschehen.
Beeindruckend und erschreckend zugleich.
Richtig, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Kann ich jetzt auch nicht sonst weiter viel zu sagen. Ich glaube, das habe ich sogar so in die Richtung getippt, also 1-1 vielleicht. Spezia spielt Mittwoch bei Juve, Sonntag dann gegen Bologna, Sassuolo, wie gesagt, gegen Milan und Sonntag bei Cremonese. Ebenfalls ergebnistechnisch zumindest das Beste draus macht aktuell Atalanta. 1-0 bei Hellas gewonnen durch ein schönes Tor-Distanzschuss von Koopmeiners. Distanzschüsse waren das Mittel zum Zweck im gesamten Spiel, denn Hellas hat es nicht vermocht, sich Strafraumszenen herauszuarbeiten, hatte aus der zweiten Reihe ein paar richtig gute Chancen, vor allem Lazovic, der die Latte getroffen hat. Und Musso da auch nochmal, als er ein bisschen zu weit vorm Vorstand hinten raus geprüft hat. Prüfung hat er angenommen. Ja, Atalanta überzeugt mich spielerisch diese Saison noch überhaupt nicht. Aber sie holen halt bis jetzt die Ergebnisse.
Ja, Arbeitssieg habe ich mir aufgeschrieben zu dem Spiel.
Ja.
Und Toloi, 200. Spiel für Atalanta.
Ah ja, siehst du mal.
Capitano.
Der hat eine relativ gute Chance auch in der Schlussphase beim Konter vergeben. Ist auch gut, dass der Innenverteidiger dann in der 85. plötzlich vom gegnerischen Torwart auftaucht. Aber gut, das ist halt Gasperini. Hellas spielt Mittwoch bei Empoli, Sonntag bei Salernitana, Atalanta Donnerstag gegen Torino und Montag bei Monza. Die Salernitana hat den ersten Sieg geholt. Und was für einen? 4-0 gegen Sampdoria. Was meinst du, wann muss Gianpaolo gehen?
Ja, vielleicht die englische Woche hat er noch, würde ich sagen.
Ja. Mal gucken. Ja, wären wir wahrscheinlich ein bisschen hardcore, ihn morgen rauszuschmeißen.
Ja, das heißt. Aber beide vorher noch ohne Punkt und ohne Tor, glaube ich, bis zu dem Spiel.
Samp hatte ja das 0-0 gegen Juve.
Ja.
Also einen Punkt haben sie.
Aber
Samp hat noch kein Tor geschossen. Torverhältnis von 0 zu 6.
Salernitana wohl auch nicht.
Doch, stimmt. Nee, haben sie nicht. 4-1 ist das.
Nee, jetzt. Roma 0-1, stimmt, ja. Also beide ohne Punkte, ohne Tor vorher. Können sie jetzt nicht mehr von sich behaupten.
Nee. Ja, das ist ein Befreiungsschlag gewesen. Boulaydia, der Neuzugang aus Villarreal, hat da in der 7. Minute gleich schon getroffen. Dann Bonazzoli, auch wieder am Start in der 16. Tony Villena, holländischer Mittelfeldspieler. Und Botheim, die beiden in der 55. und 76. mit den Toren für Salernitana.
Norweger, spannender Mann, auch von Bodo Glimt, genau wie Jens Petter Hauge, und wird jetzt demnächst auch irgendwo in eine größere Liga wechseln. Ola Solbakken in Linksaußen, könnt ihr euch schon mal auf den Zettel schreiben.
Stimmt, da soll es jetzt ja Kontakte zu Napoli gegeben haben, mal sehen, ob das dann im Winter passiert.
Und zu Roma und zu Eintracht angeblich,
ja, mal gucken. Also ein Spieler, den du schon ein bisschen verfolgt hast.
Ja, am Ende des Jahres, weil die spielen nach Jahreskalender, ist im Winter ablösefrei. Also ich gehe mal davon aus, dass der vielleicht erst im Winter wechselt, dann aber halt nichts kostet. Also nichts in Anführungszeichen kostet, keine Ablöse.
Ja.
Kostet dann halt nur Handgeld.
Genau. Ja, da stehen dann die Clubs natürlich auch Schlange.
Ja, und mit Villena wird er, glaube ich, ausgesprochen, Holländer. Den haben sie geholt von, ich glaube, von Espanyol, beziehungsweise der gehört Krasnodar.
Mhm.
Der war vorher bei Feyenoord und war, ich glaube, so 2018, 19 rum, war der unter anderem bei der Eintracht im Gespräch, aber auch in der Premier League bei ein, zwei Vereinen. Hat es damals nicht gemacht, hat noch ein Jahr bei Feyenoord gespielt, wollte wahrscheinlich auch zu viel Geld haben oder Feyenoord wollte zu viel Geld haben und ist dann statt in eine Top 3, Top 5 Liga nach Krasnodar gegangen, hat da relativ wenig gespielt, war dann letzte Rückrunde nach Espanyol ausgeliehen, war auch nicht so überragend. Salernitana freut sich, weil es ist grundsätzlich ein talentierter Spieler, der vor 3 Jahren wohl eher zu einem Team gewechselt wäre, das zwischen 4 und 8 steht.
Also glaube ich auch.
Hat auch eigentlich alles, woran Salernitana Spaß haben kann. Dann diese. Ja. Bin ich gespannt, was der wieder sich bei denen präsentiert. Das
ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Nachfolger für Ederson auch. Ich erinnere mich auch, dass die Rothosen aus West-Hamburg da auch mal die Fühler hin ausgestreckt hatten, als zu der Zeit, als da so viele Holländer gespielt haben. Ja, verfolgen wir auch weiter. Salernitana spielt Donnerstag bei Bologna, Montag gegen Empoli und Sampdoria Mittwoch gegen Lazio und Sonntag bei Hellas. Wird auch nicht einfacher. Wobei, ja, gegen Hellas müssten sie theoretisch gewinnen. Also vielleicht der das verliert. Vielleicht können wir da dann den ersten Trainerwechsel eintüten. Topspiel am Sonntag. Florenz gegen Napoli. Schönes 0-0. Barak bei Florenz natürlich gleich in der Startelf. Muss. Aber ich glaube, Napoli ist nicht so richtig ins Rollen gekommen und jetzt vielleicht nach dem Fabelstart so ein bisschen zurück in der Realität.
Ja, okay. Und ein giftiges Spiel natürlich auch. Ne?
Ja, voll.
Auch viel drin war.
Das stimmt.
Also der Schiedsrichter hat sich auf einige hitzige Diskussionen, unter anderem mit Jovic eingelassen, der dann später noch Geld dafür gesehen hat. Also ich weiß nicht, ob viele Schiedsrichter sich, weiß ich nicht, so fast Stirn an Stirn Diskussionen so lange hätten gefallen lassen wie er an dem Tag. Spalletti ist dann noch fast auf der Tribüne mit einem aneinander geraten. Also war aber Feuer drin im Topspiel auf jeden Fall.
Ja, sowas sieht man dann doch aber auch gerne. Beste Chance hatte Luzzano nach einer Flanke von Quietscher.
Den relativ, nicht mal aufs Tor gekriegt, ne?
Relativ kläglich vergeben, ja. Gut, dass er kein Kopfballmonster ist, das war klar, aber.
Ja, aber naja. Ja, wenn Profifußballer muss man zumindest in Richtung Tor bewegen.
Ja, weil die Flanke war perfekt. Ja, aber gut, Napoli ist trotzdem vorerst weiter Tabellenführer.
Waren 2 Punkte für mich im Tippspiel, also ich nehme das nicht krumm.
Sehr gut. Aber die Fiorentina, was habe ich mir noch ausgeschrieben? Die ersten 3 Spiele ungeschlagen zum ersten Mal seit 2013-14, damals noch unter Montella.
Ja, bin gespannt. Also ich glaube, im Tabellentipp habe ich die, glaube ich, auf 6 oder 7 wieder getippt dieses Jahr. Mal gucken.
Ich glaube, ich habe sie auf die 8. Würde sie aber auch gerne nächstes Jahr weiter im Europacup sehen.
Ja, plus minus. Mercato vielleicht auch stark, kann man nicht sagen.
Ja. Ja, wir haben es ja bei Twitter geschrieben, wenn Barak und Saponara da erstmal zusammen aufdrehen, dann bleibt Mario auf jeden Fall nicht ruhig.
Dann hast du vorhin Jovic quasi ablösefrei geholt und Real bezahlt auch noch das Gehalt. Also Mercato Masterclass, kann ich mal so sagen.
Das stimmt. Mercato Masterclass, ich meine, das ist ja eine fantastische Überleitung. Vorher einmal kurz Florenz, Mittwoch Udinese, Samstag Juve, Napoli, Mittwoch Lecce, Samstag Lazio. Und Lecce hat ja auch eine absolute Mercato Masterclass hingelegt. Und den müssen wir jetzt einfach erwähnen. Den randomsten Transfer des Jahres, Samuel Umtiti ausgeliehen von Barcelona, saß auch beim 1-2-1 gegen Empoli schon auf der Bank. Sein kommender Innenverteidigungspartner Marin Pongracic, der aus Wolfsburg gekommen ist, der stand auch in der Startelf schon. Boah. Das war ein Innenverteidiger-Duo, wo man, glaube ich, hohe Geldbeträge gewonnen hätte, wenn man darauf gesetzt hätte, dass die diese Saison zusammenspielen.
Ja. MTT, glaube ich, seit Jahren mit Verletzungssorgen bei Barca. Also das ist auch einer von sehr vielen Transfers bei denen, die sich so überhaupt nicht gerechnet haben.
Ich glaube, der war eine Zeit lang schon auch ganz, ganz, ganz stark bei denen. Der Spitze ist ja auch schon lange da unter Vertrag.
Ja, aber dann hat er wirklich lange auch verletzt.
Ja, genau. Ja.
Ist aber auch wohl, was man so mitkriegt, auch ein richtig guter Typ. Dem wird man schon gönnen, dass es bei ihm mal wieder ein bisschen, dass er mal wieder ein bisschen Fußball spielen kann, einfach.
Genau. Ja, sehe ich 100% genauso. Also, wenn er da jetzt seine 10, 15 Spiele macht, dann, das wäre schon cool.
Und die Tifosi haben es relativ zurückhaltend zur Kenntnis genommen, dass er kommt. ob das nicht auch Mini-Dybala-Faktor werden kann mit ihm. Wenn das einigermaßen läuft, glaube ich auch, dass da, wenn der sich im Abstiegskampf in den einen oder anderen Ball geschmissen hat, ob dann nicht auch sein eigenes Lied irgendwann bekommt. Mal schauen.
Also kleiner Spoiler, Lecce trikotmäßig auf jeden Fall auch weit vorne dabei für mich und da dann mit dem Umtiti-Flock hinten drauf. Ja, ich meine, warum nicht?
Wenn es schon keinen Chevanton gibt.
Genau. Ja, den gibt es wahrscheinlich custom einfach.
Ja, das kann sein, klar. Ja.
Auf jeden Fall 1-1 gegen Empoli war, glaube ich, der erste Punkt für Lecce. So sieht's aus. Für Empoli der zweite. Da geht's jetzt weiter. Letzte Mittwoch bei Napoli, Montag bei Torino, also zwei Auswärtsspiele. Empoli hat dagegen zwei Heimspiele gegen Hellas und Sampdoria. Bevor wir jetzt gleich ins Trikot-Ranking reinstarten, ein ganz, ganz kurzer Ausflug in die Serie B. Da gehen wir bei den Trikots auch nochmal rein, denn da hat Markus auf jeden Fall ein paar ganz, ganz coole Facts vorbereitet. Aber einmal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Parma holt gegen Cosenza den ersten Saisonsieg. 1-0 durch Inglese. 3 Spiele, 5 Punkte, Platz 7. Playoff-Platz nehme ich jetzt erstmal so mit. Und ja, kürzlich noch Christian Ansaldi verpflichtet. Und laut meinem guten Parma-Freund Giancarlo hat er die zwei besten Flanken seit x Jahren bei Parma geschlagen. Nach seiner Einwechslung. Okay, dann
stark besetzt Serie B dieses Jahr. Irgendwie bei Bari gegen Palermo waren wohl irgendwie 35.000 Zuschauer oder wie war das, glaube ich. Ne? Also,
ja, da ist nach den Aufstiegen einiges los. So. Das
macht Spaß. Auch als Publikumsmagnet noch mit unten.
Attraktive zweite Liga. Die beste Liga, zweite Liga
aller Zeiten. Zweite Liga aller Zeiten.
Gut, wollen wir
es. Ist es auch die bestgekleidete zweite Liga?
Ja.
Und jetzt
Jetzt geht's los. Gut, wollen wir das Prozedere einmal erklären? Also ich glaube, unsere Top und Flop 5, die hauen wir hinten raus, ne?
Die machen wir zum Schluss, ja. Ich würde sagen, wir gucken mal.
Ja, dann gehen wir jetzt die Serie A-Vereine nach dem Alphabet durch.
Ja, ist am einfachsten.
Ja.
Können wir auch am schönsten verlinken dann mit Seiten, die es alphabetisch gemacht haben.
Stimmt. Genau, das auf jeden Fall. Also die Links zu den Trikotübersichten, die kommen in die sogenannten Shownotes. Und dann könnt ihr da, je nachdem auf welchem Endgerät ihr den Podcast verfolgt diese Woche, live mitscrollen.
Ja, Nachrichten, könnt ihr uns direkt schicken, DMs auch.
So sieht's aus. Ja, starten wir mit Atalanta rein, wa?
Wir können zum obersten, allerersten Einstieg vielleicht noch vorwegschicken. Ich glaube, ich habe es letztes Jahr auch schon mal gefragt. Was denkst du denn, wer in der Serie A von den Ausrüstern die meisten Teams ausstattet?
Ha.
Ich habe die Melodie jetzt einspielen, Mario, bitte.
Ja, die einen, deren Namen ich vergessen habe, die du immer so gut findest.
Macron?
Ja.
Stimmt. Ja, 20%, also 4 Mannschaften rüsten die aus. Auf Platz 2 dann Puma, Joma, Kappa und Acerbis, heißt die Firma. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Halbwegs rüsten auch 2 Teams auf. Die haben ihren Platz den Aufsteigern zu verdanken. Dann ein Team bei Adidas, dann einmal Armani, das ist Napoli, Lotto, Monza, New Balance, Roma, Zeus, ja, müsst ihr jetzt nachgucken, schneiden wir raus. Nee, ist nur ein einziges Team bei Nike.
Ist ein
überraschend. Ja, genau. Mizuno ist der neue Ausrüster von Lazio.
Stimmt.
Japanische Firma, wenn mich nicht alles täuscht. Und ein Verein produziert in-house, das ist Lecce. Mit der Firma M908.
Ach,
vielleicht irgendeine Anspielung auf irgendwas, was mit Legends zu tun hat, wenn das irgendjemand aus der Community weiß. Ich habe es auf die Schnelle nicht rausfinden können. Wenn das eine Anspielung auf irgendwas sein sollte, gerne uns schicken. M908, keine Ahnung.
Es gibt ja einen Fan bei 1 Serie Amore Community Mitglied, Spal-Fan, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay.
Der ist jetzt dieses Wochenende in Lecce gewesen. Also vielleicht, wenn er das hört, kannst du uns. Vielleicht hast du ja was mitbekommen.
Genau, gerne, gerne. Ja, das nur der mal so für die Verteilung her. Also Adidas und Nike jeweils nur mit einem Team. Finde ich schon bemerkenswert.
Das, wenn du das 100 Leute auf der Straße fragst, sieht das Bild danach auf jeden Fall, was man denkt, ganz anders aus.
Ja, Nike gleich auch mit Lotto, Zeus und M908.
Ja, aber ich meine, wenn man sich das Inter-Trikot anguckt, weiß man vielleicht auch warum.
Ja, vielleicht auch das. Aber machen wir mal Atalanta zum Auftakt.
Mhm.
Was sagst du, mein lieber Freund, zu Atalanta?
Ich mach's mir hier gerade mal nochmal auf.
Okay, also das Heimtrikot, sehr klassisch.
Ja, das habe ich mir aufgeschrieben.
Den Kragen finde ich cool. Mhm. Wappen eigentlich wie immer. Zentral. Letzte Saison fand ich es noch ein Ticken cooler, weil sie da noch goldene so Nadelstreifen reingezogen haben.
Stimmt.
Aber diesmal schnörkellos, starkes Ding.
Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, keine Experimente, da weiß man, was man bekommt.
Ja, das stimmt auch. Ja. Auswärts ist eigentlich, kannst du auch sagen, keine Experimente, weiß, bisschen blau, bisschen schwarz.
Hat sich auch kaum verändert, ne?
Genau, traditionell die Göttin Ladea oben drauf statt dem ovalen Wappen, was sie die letzten Jahre schon immer mal gemacht haben. Weiß nicht, ob ich den Polo-Kragen gebraucht hätte. Ich hätte den Kragen wie beim Heimtrikot ein bisschen schöner gefunden.
Ja,
Und das Auswärts, was du gerade angesprochen hast, das haben sie einigermaßen genau für das dritte recycelt. Nur, dass sie das mit diesen dünnen Streifen.
Stimmt.
Haben es diesmal nur nicht in weiß eingefärbt, sondern in dickblau, habe ich mir aufgeschrieben. Weil das von der Farbe ja wie ein Hustenbonbon aussieht.
Stimmt, das passt. Ja, ist das irgendwie ein hellblau? Also tatsächlich gibt mir das irgendwie noch ein bisschen mehr Inter-Vibes als das Heimtrikot. Ich weiß nicht warum.
Ja, ja. Aber ich finde es auf jeden Fall besser als dieses komische, weiß nicht, was das letztes Jahr für eine Farbe war im Ausweichtrikot von Atalanta. Das war so, das war kein Lachs, das war aber auch kein Backsteinfarben, das war auf jeden Fall eine richtig grauenhafte Rotton. Hat sie auch mit Blau und so komplett gebissen, also grauenhaft, dann lieber hier wie Blau.
Ja, also ich finde das tatsächlich auch das Interessanteste von den dreien. Auch wenn das Heim geht natürlich immer, aber also wenn ich jetzt nach Bergamo fliegen und in den Shop gehen würde, dann wäre das, glaube ich, meine Wahl.
Ja, das Erste ist, so schön es ist, das hat man halt eigentlich schon, ne, wenn man Atalanta-Fan ist.
Ja, genau, so genau.
Ja, das Auswärts eigentlich auch. Na ja, mal gucken. Springen wir direkt weiter, oder?
Ja, doch.
Hast du noch was? Na gut, dann machen wir direkt Bologna hinterher. Das Home wieder traditionell. Rot-Blau. Ich finde es aber vom Ergebnis her ein bisschen mittelmäßig umgesetzt, muss ich sagen. Die Ärmelbündchen sind eigentlich ganz schön, aber der Übergang zwischen den Streifen, der sieht optisch so ein bisschen aus, als ob sich das überlappt.
Und dieses Jahr, also das blasst dann irgendwie so aus.
Das sieht, ne, so schwummrig aus, finde ich so ein bisschen.
Das ist mir beim ersten Durchgucken gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst.
Wenn du darauf achtest, weißt du, die Farben sind nicht mit einem harten Cut gemacht, sondern die laufen so ineinander. Und das sieht so ein bisschen verwaschen, schwummrig, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll auch. Und die haben als Muster im Hintergrund BFC so ein bisschen.
BFC ist erstmal eine unsympathische Abkürzung.
Das stimmt, aber sie haben es natürlich 1:1 aus ihrem Wappen rausgeschaut.
Ja, klar,
ist nicht
natürlich.
Schlecht. Haben das Ganze mit so Strichen verbunden, sieht ein bisschen wie ein Atommodell aus, finde ich.
Ja.
Leichte Big Bang Theory Vibes. Weiß ich nicht, ob das so das Allertollste ist, was sie sich hätten ausdenken können. Hätte es für mich auch nicht gebraucht.
Nö, hättest du einfach weglassen können, dann hättest du zwar auch das Übliche gehabt, aber. Ja.
Nicht mein Favorit.
Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ich irgendwie die. Ach nee, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich die Werbung nicht zu stressig im Auge finde.
Ja. Apropos Werbung, ich kann mich täuschen, aber ich glaube, dieser Autoverleihdienst, der das, glaube ich, ist, ist nur eine Buchstabendoppelung von dem italienischen Schimpfwort entfernt. Wenn du aus dem ersten O ein Z machst, hast du, glaube ich, ein Wort, was sich der Italiener nicht unbedingt gerne aufs Trikot schreibt.
Arnautovic macht das aber trotzdem.
Arnautovic ist auch Arnautovic, der darf das auch, meiner Meinung
nach. Genau.
bei Bologna, bei mir, für mich das absolute Highlight ist das Auswärtstrikot, weil das richtig stark ist. Einfach nicht weiß, Kragen und Ärmelbündchen, blau-rot, dieses, in Anführungszeichen, Atommodell haben sie da auch drin, aber weiß auf weiß fällt es fast überhaupt nicht auf.
Ja.
Das finde ich schon richtig geil geworden.
Finde ich auch. Also da Kragen und Ärmelbund, das passt richtig gut.
Ja,
besser umgesetzt, als andere Vereine das gemacht haben.
Ja.
Finde ich gut. Ja.
Genau, und als Ausweich haben sie nochmal so ein bisschen auf Kontrast gesetzt. Ich glaube, knallgelb ist das, oben so eine angedeutete Schärfe, rot-blau. Ja, wäre jetzt nicht meins, aber als drittes Trikot, wenn du mal was anderes brauchst, ist das schon in Ordnung.
Genau. Das trifft's.
Gut, den Funfact mit dem Schimpfwort vorne drauf hatten wir schon, den kann ich ausstreichen. Cremonese. Ich bin nicht mal gespannt, was du dazu sagst.
Also ich finde, also Grau gibt es ja nicht so oft. Mhm. Und das finde ich nicht uninteressant. Aber ja, also es sieht irgendwie wie so ein klassisches Fußballtrikot aus. Das hätte es auch genauso vor 10 oder 20 Jahren schon geben können. Kann man machen, muss man aber nicht.
Muss man aber nicht.
Nicht schlimm, genau. Nicht toll, habe ich geschrieben.
Ja, also es ist historisch, also optisch ist es eine historische Referenz an die drei Serie A-Saisons aus den 90ern, an das sie sich angelehnt haben. Finde ich erstmal eine charmante Idee. Dieses Silberrot. Da bin ich genau da, wo du bist. Das wirkt irgendwie nicht zeitgemäß für mich. Das sieht aus, als ob sie das, weiß nicht, das schimmert auch noch so ein bisschen, das Silberne. Das hätte so oder so ähnlich auch gut und gerne einer anhaben können, der 97 auf die Love Parade nach Berlin gefahren ist.
Also, oder so, ja.
So ganz vom Stuhl haut es mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also
das ist jetzt unser Folgentitel, Love Parade 97. Nee, das darf Mario sich aussuchen.
Das darf man sich auch so, genau. Das Auswärts ist für mich auch nicht der absolute Bringer. Ist auch wieder, ist ein Vorgriff auf das 120-Jährige vom Verein. Okay. Und die haben ein historisches Design wieder ausgegraben. Schneeweißes Trikot und pink-rosa Kragen und Knopfleiste. Wieder genau das gleiche. Geschichtliche Referenz finde ich immer eigentlich grundsätzlich cool. Ist auch gut gemeint. Sieht aber meiner Meinung nach nicht sehr hochwertig aus. Das ist der besagte.
Ja, also das könnte einfach so ein Trainingstrikot oder sowas sein, Trainingsshirt oder so, keine Ahnung. Sonst so rein von der Idee her finde ich es eigentlich auch ganz cool. Ja, aber wäre noch mehr gegangen in der Umsetzung.
Da wäre noch mehr gegangen. Es sieht halt, wie du schon sagst, man sieht relativ deutlich, dass es kein Premium-Ausstatter ist. Auch wenn die nicht immer alles richtig machen natürlich, aber es, wie du schon sagst, es sieht eher nach einem Trainingsshirt aus, dass auch irgendeiner, weiß ich nicht, Dorfsportplatz am Sonntag sich irgendwie, wenn sie 5-5 Thekenmannschaft spielen, anhaben könnte.
Ja, genau so.
Hast du das dritte gesehen?
Habe ich gesehen.
Wahnsinn. Alter Vater, ey, das ist wildes, also für die, die es noch nicht gesehen haben, es ist ein wildes Gekritzel mit wahllos besetzten Strichen in Blau, Rot, Weiß und Grau. Im Wappen ist dann auch noch dazu zusätzlich Gelb drin. Also das hat schon einen Gruselfaktor.
Ich habe geschrieben, das dritte sieht aus wie ein abstraktes Barca-Trikot. Schlimm.
Ja, ja, ja. Oder vielleicht so Radsport oder sowas. Vielleicht könnte man vielleicht auch noch so sehen.
Ja.
Ganz ehrlich, die haben es wahrscheinlich gut gemeint, aber da wird es schon optisch finster, das muss man schon sagen.
Ja. Also ein Kandidat, ohne zu viel zu wegzunehmen, der dabei sein könnte.
Richtig, könnte passieren. Mal schauen. Wir werden es am Ende auflösen. Deutlich weniger Risiko geht Empoli. Die sind mit dem Heim- und dem Auswärts relativ dicht, falls du dich erinnerst an den Trikots, die wir letztes Jahr hatten.
Ja.
Im Prinzip fehlt nur dieser eingeprägte Löwenkopf, den sie vorher hatten.
Stimmt, ja.
Den sie hatten. Aber ansonsten ist das.
Hatten sie die gleichen Sponsoren auch?
Ja. Okay. Auch wieder, was sie letztes Jahr schon hatten, dass sie, dieser Zweitsponsor, der so unterhalb von der Schulter sitzt, der wechselt auch wieder von. Also haben sie auch wieder zwei verschiedene auf dem Heimtrikot, ist ein anderer als bei den zwei anderen.
Ja. Ich finde das eigentlich das Heimtrikot, das Blaue, ganz schön, aber diese Eiswaffel da, macht das ein bisschen kaputt.
Ja, das war mal der Hauptsponsor von der Fiorentina übrigens vor 20 Jahren oder so.
Ah, krass.
In groß. Was mir generell bei dem Heim und dem Aus auffallen ist, dass die für mich, wie gesagt, das ist ja das Vorjahresmodell mehr oder weniger ohne den Löwenkopf. Ich finde es ein bisschen lieblos insgesamt.
Ja. Also ja, ist halt sonst bis auf die Sponsoren und das Wappen nicht viel mit los, ne?
Ja, einfarbig eigentlich, ne? Ich finde es eigentlich ganz cool, dass die, wie das Wappen immer mittig sitzen, dann auf der einen Seite das Kappa-Logo, auf der anderen Seite der Sponsor, zum Beispiel wie bei dem weißen Auswärts, das sieht schon nicht so schlecht aus, aber so irgendwas, weißt du, dass sie noch irgendwas anbieten optisch, irgendwie, ja, da wäre mehr gewesen, sagen wir es mal so. Mhm.
Ja.
Deshalb finde ich auch bei denen, kommen wir gleich zum dritten. Das dritte finde ich eigentlich am besten. Das ist so eine Mischung aus Schwarz, Dunkelgrau. Ist so ein Muster, das sieht ein bisschen wie Gewitterwolken aus, wie ich es beschreiben. Und die Akzente sind in so einem, Neongelb. Also von den Empolis, die wir jetzt hier gesehen haben, das Logo in Schwarz und Silber sieht auch ganz cool aus. Also das Wappen, das wäre für mich die Nummer 1 bei Empoli auf jeden Fall.
Würde ich auch so sagen. Also das ist auf jeden Fall das Interessanteste.
Ja. Sehe ich auch so. So, und jetzt kommen wir im Alphabet zur Fiorentina, die, bei denen es natürlich spannend war, was die machen, weil die ja, wie so viele Clubs in letzter Zeit, ihr Wappen geändert haben.
Ja.
Da finde ich es generell ganz cool, wie die das gelöst haben. Also die haben jetzt, das neue Wappen ist zwar schon im Fokus, aber die haben das bei den Designs meiner Meinung nach so clever gelöst, dass es jetzt nicht so einen Bruch gibt. Also das ist alles eigentlich ganz smart gemacht. Das ist ja jetzt rechteckig und steht auf, also ist ein Viereck, das auf der spitzen Kante steht, und die Designs von dem Heim und dem Auswärts haben sie auch genau daran angepasst.
Fand
ich eigentlich eine ganz coole Idee, weil, also im Prinzip, es ist so offensichtlich, dass das jetzt quasi neu ist, dass es schon wieder in sich dann trotzdem so stimmig ist, dass es eigentlich gar nicht so auffällt. Also man kann sie eigentlich gar nicht großartig, wenn man möchte, obwohl man es möchte, kann man sich nicht so gut darüber aufregen, finde ich, weil sie es einfach gelöst haben.
Ja, also ich beim Heim ist natürlich auch, also da die haben auch immer große Fußstapfen zu füllen, weil das, also das letzte Jahr vor allem, fand ich die ja extrem geil, beide. Die Wellen quasi, die das Logo macht, also so wie du das beschreibst, macht das dann für mich auch Sinn. Wäre aber nicht meine erste Wahl. Da finde ich das Viola V auf dem Auswärtstrikot noch ein bisschen besser.
Ja, ich finde die eigentlich beide ziemlich geil. Also dafür, gut, Fiorentina ist mit der Farbe her schon, habe ich schon sowieso einen kleinen Softspot für.
Na klar.
Für das Violett schon, ja, also wenn man violette Trikots sieht, weiß man eigentlich, dass das die Fiorentina ist, auch wenn es vielleicht mal ein anderer Verein irgendwo aus irgendeinem anderen Land ist, aber das ist sofort mit Fiorentina assoziiert. Also ich finde es auch ganz cool, dass sie zwei verschiedene Violetttöne gemacht haben. Ich kann nichts Schlechtes über das Heimtrikot sagen. Und auswärts, wie du schon sagst, dieses V, das finde ich, das ist eigentlich ein minimaler Effekt, ich finde es aber trotzdem richtig cool.
Genau. Das mag ich auch recht gerne. Ja.
Die Bündchen noch so ein bisschen violett, damit es nicht ganz so langweilig aussieht. Also es ist schon schnittig geworden.
Oh, da wurde sich was bei gedacht.
Ja, was auch schnittig geworden ist, heute auf den letzten Drücker noch mit reingekommen. Fiorentina, das dritte.
Mega lecker.
Ich kann es vorwegnehmen, ist auch im letzten Drücker noch in die Top 5 gekommen, die wir am Ende auflösen.
Bei mir auch.
Hat ein bisschen, siehste, der Mann hat Geschmack. hat ein bisschen dieses Dunkelblau mit Gold, ist ein bisschen das, was Torino letztes Jahr bei meiner Nummer 1 hatte.
Stimmt.
Was aber innerhalb von, ich glaube, 2 oder 3 Monaten komplett ausverkauft war, was ich bis heute noch nirgendwo wieder gesehen habe. Also Aufruf an die Community, wenn irgendjemand das dritte Trikot von Torino aus der letzten Saison XL oder XXL verkaufen möchte, hit me up, Freunde. ist nicht zu kriegen, ist absoluter Verkaufsschlager gewesen.
Krass.
Bei Torino. Ja, also Fiorentina jetzt auch, wie gesagt, dunkelblau, um mal zurück zum Shirt zu kommen. Wappen und alles andere in Gold. Das Wappen nochmal in verschiedenen Größen als Hintergrund, als Wasserzeichen im Hintergrund. Klingt erstmal relativ simpel und als ob es zu viel werden könnte, wird es aber nicht, meiner Meinung nach.
Exakt.
Habe ich auch unserem Freund Tippspiel König Sascha geschickt heute Mittag mit dir zusammen. Er hat auch sofort gesagt, muss man eigentlich bestellen. Zumal Fiorentina vorbildlich das nicht nur in der teuren Authentic-Version anbietet, sondern auch wieder wie letzte Saison in der günstigen Version. Das heißt, das Shirt kann man, wenn man keinen Flock braucht, schon für 39 Euro kriegen.
Das
finde ich einen absoluten Top-Tarif. Das heißt, wenn man sich noch ich würde jetzt Jugalovic zum Beispiel empfehlen, aber das kann jeder machen, wie er möchte. Wenn man noch einen Flock drauf machen möchte, ist man bei um die 50 Euro. Das ist schon fair für ein aktuelles Trikot oder für ein ganz neues sogar.
Ich wäre da ja bei Barak, ne?
Auch das ist in Ordnung. Und was der Mario nimmt, das wird uns überraschen. Ne?
Ja, ja.
also auf jeden Fall, wie gesagt, Top 5 Material ohne Wenn und Aber.
Ja.
Richtig geil. Ja, Barak, perfekte Überleitung.
Stimmt. Hellas kommt als nächstes.
Verona. Dann bitteschön, the floor is yours.
ist ja auch, soweit ich mich jetzt zurückerinnere, nicht unähnlich von dem, was sie letztes Jahr hatten. Dieses Blaue mit dem gelben Kragen und den gelben Ärmeln da. Das ist das Verona-Stadtzeichen, was da so als Wasserzeichen im Kreuz hinten drauf ist, ne?
Ja.
Genau, dann wieder da auch das Logo mit den Mastini auf jeden Fall. Also das wäre jetzt nicht also kommt nicht in meine Top 5, aber ich finde es eigentlich schon ganz nice. Und das Auswärts ist mal was anderes auch. Also die Farbe. Diese Art von Gelb holt mich aber nicht hundertprozentig ab.
Ja, okay. Also ich finde es eigentlich ganz cool. Das geht so ein bisschen ganz leicht in so eine Beige-Richtung als Hauptfarbe, wie du schon sagst. Dieser Sattgelb, also hauptsächlich blau, aber mit so gelben Akzenten, der Polokragen passt eigentlich ganz cool dazu, weil es relativ klassisch schlicht aussieht.
Ja.
Ist meiner Meinung nach ein elegantes Shirt auf jeden Fall.
Das ist absolut.
Und ist diese Saison tatsächlich eins von mehreren gelben Shirts, die mir eigentlich gut gefallen. Was eigentlich, gelb ist bei mir immer so ein bisschen schwierig als Farbe. Aber ich finde das von Hellas, das ist, finde ich, cool, das Auswärtstrikot. Also das gefällt mir richtig gut.
Ja.
Ich mag auch diesen blassen Ton, finde ich, den kann man auch als kaltgleich Mitteleuropäer, nicht fast gesagt, aber den kann man eher tragen als so ein, weißt du, was ich meine? Es gibt so Gelbtöne, die können nicht schön aussehen, wenn die 99% der Bevölkerung tragen. Und ich glaube, dass bei dem Trikot, das könnte was sein.
Ja, ja.
Das könnte gehen.
Also Steffen hat auf jeden Fall unseren Segen, wenn er sich das bestellt.
Richtig. Auch beim Heim. Mein Segen hat er auch beim Heim. Das finde ich auch ganz cool gemacht. Das ist, wie du schon sagst, dieses Wasserzeichen, was wir wieder reingemacht haben, ist ja diesmal das Hellas-Logo. War letztes Mal das Galicia-Wappen, wenn mich nicht alles täuscht. Finde ich wieder cool gemacht auf jeden Fall. Also sind wir wieder bei meinen Freunden von Macron. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ist eine italienische Firma. Ich würde sagen, ja, Macron, ja, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die enttäuschen selten. Und ich finde, bei Hellas oder als Hellas-Fan kann man eigentlich beides guten Gewissens sich in den Schrank hängen, ohne dass man da jetzt Gefahr läuft, irgendwie einen absoluten geschmacklichen in die Scheiße gegriffen haben, um es mal ein bisschen anders auszudrücken. Hast du das Torwart-Trikot gesehen? Das rot-schwarze?
Ja, bin ich gerade drauf.
Genau, Hellas hat
schon
beim Spiel, Ja, Hellas hat schon beim Spiel gegen Napoli schon zum ersten Mal das Trikot präsentiert. Das Trikot ist eine Hommage an ihren ehemaligen Torhüter Claudio Garella.
Ah.
Der ist diesen August verstorben und das ist, das Trikot ist optisch an dessen Torwarttrikot aus der Meistersaison 85 angelehnt.
Das ist stark.
Ja, innen im Nacken ist dann auch passend dazu so ein stilisiertes Porträt von ihm aufgedruckt. Und der ist nicht nur wegen dem Scudetto eine Clublegende, sondern weil er 82 auch schon mit Hellas Zweitligameister geworden ist und in die Serie A aufgestiegen ist. Das Trikot wird es allerdings leider, zumindest Stand jetzt, wohl nicht zu kaufen geben, was ich ein bisschen schade finde bei sowas. Mhm. Weil sich das viele Fans bestimmt auch gerne hingehängt hätten.
Das glaube ich auch.
Ist auch mal was anderes in den Farben. Und übrigens Garella, 2 Jahre später, nach der Sensationsmeisterschaft mit Hellas, nochmal italienischer Meister geworden. 87, müssen wir nicht viel sagen, ist der erste Scudetto, der nach Süditalien ging. Das heißt, er hat hinten im Tor gestanden und hat zugeguckt, wie vorne ein gewisser Diego Armando Maradona die SSC zum Titel zaubert.
Also das, hat schon das sind die Facts, wegen denen du hier bist.
Hat schon Fußstapfen in der Serie A hinterlassen.
Ja.
Hat 2 Sensationsmeisterschaften geholt.
Das ist stark.
Guter Mann.
Das ist
guter Mann,
stark.
Das.
Ja.
Ich hoffe, ich habe Steffen stolz gemacht mit diesem Fakt. Machen wir direkt weiter am besten.
Next one is Inter, ne?
Next one is Inter. Würde ich dir wieder den Vortrag lassen, wenn du möchtest, weil ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Ich finde, das sieht dieses Jahr aus wie ein Atalanta-Trikot. Zum einen. Ich finde es vollkommen uninspiriert. Es ist nicht so, dadurch, dass es langweilig ist, ist es nicht so, halt, nicht so, so ein Autounfall wie letztes Jahr. Aber dann kommt halt noch dieser unfassbare Scheiß-Sponsor dazu. Sorry, not sorry.
Kann ich nichts Schlechtes gegen sagen.
Also Digital Bits, da hat auch Thomas Hörner für die SZ einen guten Artikel drüber geschrieben. Über Inters Trikotsponsor. Googelt den doch mal. Ja, das ist schon ungeil.
Ja, vor allem ist es auch wieder dieser, was diese Saison eigentlich fast alle Teams von Nike haben, ist dieser Standard-Rolling, den sie diese Saison irgendwie diversen Gründen nehmen, mit diesem, dieses Halbrunde vorne, überall vom Wappen, was da rumgeht, und die Schulterpartie ist so extra, das haben fast alle Nike-Mannschaften dieses Jahr, übrigens inklusive auch PSG und Barca. Nicht bei allen Trikots, aber so für die Heimtrikots wurden alle quasi mit diesem Rolling in Anführungszeichen abgespeist.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Was ich halt auch komisch finde, ist, dass dieser Torso-Bereich, der ist ganz normal, ja, klassisch längs gestreift und dann die Schulterpartie kommt dann aber quasi horizontal, fängt die an. Weiß ich nicht, ob das optisch jetzt der absolute Bringer ist. Also ich sag mal so, dafür, dass es eigentlich auf den ersten Blick ein klassisches Inter-Trikot ist, ist es schon relativ hässlich geworden.
genau so. Man denkt ja immer, dass man bei so einem Inter-Trikot kann man gar nicht so viel falsch machen, ne? Aber ja. Gut, sie beweisen im Gegenteil.
News kann man doch. Ja. Und wir müssen natürlich drüber sprechen, wo sie, meiner Meinung nach, wo sie den Copa-Patch hingeklatscht haben. Weil was um alles in der Welt bewegt dich dazu, den über das Nike-Swoosh drüber zu knüllen?
Das Auge von dem lächelnden Nike-Mund.
Von dem einäugigen Nike, meinst
du? Ja, genau.
Weil Napoli hat das vorletztes Jahr, die haben es richtig gemacht, die haben es einfach mittig gesetzt, zwischen Ausrüster und Wappen, fertig.
Ja, Milan ja jetzt, glaube ich, auch mit dem Meister-Badge.
Ja. Genau, der Platz gibt es ja her. Letztes Jahr hatten sie, glaube ich, auch einen Trikot. Ich glaube, auf der Straßenmalkreide hatten sie, glaube ich, den Scudetto auch irgendwo da oben am Eck versteckt, weil sie in der Mitte halt keinen Platz hatten durch die ganzen
Grafikstriche
da. Also Inter hat überzeugt mit dem Heimtrikot nicht. Auswärtstrikot finde ich schon wieder fast gut.
Ist interessant.
Hauptfarbe weiß mit so ein bisschen hellem Türkis. Sieht auf den ersten Blick aus, als ob ein Wasserfarbkasten ausgelaufen ist. ist aber eine Weltkarte als Overall-Print. Und dazu vielleicht noch auch wieder einer der oft kopierten, nie erreichten Fun-Facts. Das Inter-Wappen, Klammer auf, das immer noch hässlich ist im Vergleich zu dem davor, Klammer zu. Das Inter-Wappen ist mittig genau auf der Stelle, wo Italien respektive Milano auf der Karte ist.
Ah, ja, das stimmt.
Ja, soll laut Beschreibungstext die Internationalität des Clubs quasi repräsentieren.
Das wäre
finde ich aber eine nette Idee.
Ja, genau, das wäre tatsächlich auch, ohne das jetzt nachgelesen zu haben, meine Idee gewesen. Internationale als Marke repräsentiert das irgendwie.
Ja, mit Weltkarte, auch der Text ist ein bisschen länger, da geht es nochmal wegen, ja, viele internationale Stars aus aller Welt, bla bla, also Marketing-Sprecher, ne?
Ja,
aber,
ja, klar.
Aber eine nette Idee, finde ich, mit dem Logo über Mailand auf der Karte. Ich finde, das kann man schon so machen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was aus diesem Hauptsponsor wird, weil in der Vorbereitung wurde das teilweise abgeklebt und auf den Frauentrikots von dem neuen ist es, glaube ich, gar nicht drauf. Ja. Weil da gibt es ja diese Probleme mit dem Bezahlen, ja oder nein. Also es muss nicht sein, aber es gibt eine Realität, in der ich mir vorstellen kann, dass Inter im Laufe der Saison einen anderen Trikotsponsor bekommt.
Ja, das hätte ich nichts gegen. So.
Ja, können die der empfohlene Artikel, den du schon erwähnt hast, wer da ein bisschen mehr erfahren möchte, kann sich das, ich glaube, ich weiß ungefähr, worum es da drin geht. Ich habe ihn jetzt nicht gelesen, aber ich denke, es geht um, naja, und vor allem bei Inter hängt auch viel Geld am Hauptsponsor, ne?
Genau.
Mehr als zum Beispiel bei der Roma.
Ja.
Also bin ich mal gespannt, wie lange sie sich das gefallen lassen, dass sie da keine Kohle sehen.
Was sie es auch brauchen.
Richtig, genau. Vielleicht noch ganz kurz, das dritte Trikot ist, glaube ich, offiziell noch nicht draußen. Man weiß aber schon farblich, was es wird. Es wird gelb hauptsächlich. Zusätzliche Grafik oder optische Elemente sollen wohl hellblau und schwarz werden. Das ist eine Kombination, die Inter, glaube ich, schon hier und da mal gehabt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Gelb-schwarz gab es, da erinnere ich mich, glaube ich, an auch von Nike vor ein paar Jahren eins. Muss es aber wohl schon ein paar Mal gegeben haben.
Ja, irgendwie weiß ich, erinnere ich an Adriano da drin, kann das sein?
Das könnte sein,
irgendwie, ja. Habe ich da was im Kopf.
Wir machen mal ganz kurz Live-Research, ob wir was Schönes finden. Ja, genau, das ist dieses, das hat die Roma in Silber-Schwarz gehabt. Das ist so ein komplett gelb und auf den Ärmeln sieht das aus, als ob dann so ein gesprayter Übergang ist, wo der untere Bereich von den Ärmeln ist dann schwarz. Das zum Beispiel, 15, 16 haben sie das zum Beispiel getragen.
Ah, okay, alles klar.
Das passt uns schon einigermaßen. Das hat die Roma, das hat das in so einem richtig knalligen Silber gehabt und dann ist dann auch am Ärmel, ist das dann auch so ins Schwarze übergelaufen. Das war quasi ein Standard-Rolling von Nike, haben nur dann die Clubs jeweils ihre Farben ein bisschen angepasst. Naja. Schauen wir mal, wie das dann später aussieht. Dann gehen wir schon stark in Richtung Halbzeit mit Juve. Da würde ich dir auch beim Heimspiel gerne den Vortritt lassen, weil ich gespannt bin, was du sagst.
Ich finde das Heimtrikot auf jeden Fall eins der besseren tatsächlich der letzten Jahre. Diese komische Reifenprofil, Streifen, irgendwie, ich finde das ganz... ganz nett, so, keine Ahnung. Und sie haben nicht mehr dieses komische Vier-Achsen-Dingsbums unter dem Jeep stehen. Das ist auf jeden Fall auch positiv.
Axdeo.
Ja. Also ja, kann man machen. Und das schwarze Auswärtstrikot finde ich richtig schön.
Ja, da würde ich komplett mitgehen. Das Heimtrikot ist auf den ersten Blick schon relativ klassisch Juve, durch dieses, was du schon gesagt hast, dieses gezackte, diese Dreiecke, da gibt es, glaube ich, auch eine Erklärung für, aber das ist ja, braucht eigentlich kein Mensch. Das sind ja solche Dreiecke, die ineinander liegen und dadurch ergeben sich ja die klassischen Juve-Streifen.
Genau.
Ich finde aber dadurch, dass du dazwischen diesen weißen Zwischenraum hast, sehen die Streifen nicht schwarz, sondern grau aus.
Ja.
Das ist das, was mich als allererstes stört, wenn ich da drauf gucke. Wenn die satt schwarz wären, fände ich es, glaube ich, besser, aber es ist jetzt keine Katastrophe oder so, wie du schon sagst, es ist von dem, was die teilweise zugemutet bekommen haben, die Fans, ist das schon eins von den besseren.
Genau.
Und das Auswärts, das ist ein Brett. Also ganz ehrlich, also schwarz und so ein bisschen dunkles Anthrazit, so ein bisschen ein Effekt drauf. Das Jeep-Logo, wie bei allen Trikots, vom Donner gerührt, so in Anführungszeichen, weil da so ein Blitz durchläuft. Auch dieser Blitz, finde ich, passt da, stört mich da jetzt nicht drauf, wie dieses A4X oder AX, keine Ahnung, was wir letztes Jahr drunter hatten, stört mich hier dieses Geblitz-Dings bei Man in Black, stört mich gar nicht, finde ich.
Nö, voll nicht.
Ich finde auch den Kragen cool. Also Juve auswärts ist, glaube ich, das beste Trikot, was Juve seit Jahren hatte. Also das ist wirklich richtig gut. Obwohl letzte Saison das auswärts, vielleicht ist es noch nicht mit diesen Streifen auf der Schulter, die von Pink in Orange übergegangen sind. Mhm. Je öfter ich das gesehen habe, desto geiler fand ich das. Und ich habe bis heute bereut, dass ich das damals nicht in der Top 3 hatte. Und deshalb kann ich jetzt schon vorwegnehmen, Juve ist dieses Mal in den Top 3 vertreten. Wahrscheinlich nicht mit dem Heimtrikot.
Und auch nicht mit dem dritten, oder?
vielleicht in der Top 5, aber nicht in der guten.
Ja, ja.
Also hast du das auch schon gesehen? Erste Frage, was ist das? Herbstlaub?
Ja, das war mein erster Gedanke.
Herbstlaub. Also es ist für die, die es jetzt gerade nicht sehen können, es ist ein Trikot in einem Mettwurst-braun-roten Mix. Ärmelbündchen und Kragen sind marineblau. Sieht nach Schalke aus vielleicht.
Ja.
Keine Ahnung. Und das Muster sieht aus wie Ahornblätter oder.
Ja, genau sowas. Sowas
so in der Richtung. Army Camouflage, aber in Rostrot. Keine Ahnung. Also.
Nee. Ist nicht so schlimm wie diese Tigerstreifen von vor 2 Jahren, aber.
Oder die angebrannte Lasagne, das orange-schwarz
gefleckt. Das meinte ich.
Ah, okay. Weil das war wirklich Peak-Hässlichkeit.
Ja.
Also dafür von mir keine Liebe. Im Gegensatz zum Auswärtstrikot.
Nee. Sorry, Vito. Kann man nicht machen.
Da kann ich für Sie leider nichts tun. Wir haben alles versucht. Alle Augen zugedrückt, aber alles hat Grenzen. Wollen wir noch Lazio machen, bevor wir den Break in die Serie B machen vielleicht?
Ja, das finde ich eine gute Idee.
Ja, weil dann sind wir so ungefähr in der Mitte, dann müssen wir nicht, dann langweilen wir unsere werten Zuhörer nicht damit, dass wir das hier nur so runterrattern, sondern machen mal einen kleinen Ausflug. Ja, Lazio, vielleicht fange ich mit ein, zwei Fun Facts an, bevor du dann das Feld übernimmst. Lazio ruft dieses Jahr 98 Euro für ein Trikot auf.
Stabil.
Im Gegensatz zu Napoli können die sich allerdings nicht damit rechtfertigen, dass Armani draufsteht, sondern das ist derselbe Ausrüster Mizuno, den der VfL Bochum auch hat. Und bei Bochum ist das Trikot 20 Euro billiger.
Okay.
Also da hält Lazio einfach mal die Hand auf. Für. Und Lazio ist jetzt auch im Club Kryptowährung als Hauptsponsor.
Ja.
Für diejenigen, die Bianchi, keine Ahnung, ob das eine englische oder eine italienische Firma ist, auf jeden Fall Kryptowährung vorne drauf.
Als ob das die einzigen Unternehmen sind, die noch Geld geben können. Ne?
Geld geben
könnte. Naja, oder auch nicht.
Oder auch nicht geben, genau. Ja, dann mögest du gerne deine Gedanken zum Heimtrikot ausdrücken.
Wie immer, Lazio, ganz solide. Ich finde den Adler als Wasserzeichen, das finde ich ganz cool. Also da haben sie mal ein bisschen mehr gewagt als in den letzten Jahren. Kann man gut bringen.
Ja. Obwohl ich finde, dass es das nicht unbedingt gebraucht hätte.
Nö, nicht zwingend, aber.
Das hätte mit so leichten angedeuteten Querstreifen hätte das für mich schon gereicht, aber ja, normal. Wobei der Adler, der da in dem Wasserzeichen ist, mit dem arbeiten sie ja generell gerne.
Das stimmt.
Als grafisches Element. Also ja, von daher macht das schon auch Sinn. Ärmelbündchen, Kragen finde ich auch gut gelöst eigentlich, in weiß-blau. Sorgt so ein bisschen für ein bisschen Abwechslung, weil sonst wäre es auch zu viel geworden mit dem Blau.
Genau.
Ja, kann man mal so machen. Dann kommt das auswärts. Da würde ich dir auch gerne den Vortrag lassen, weil das lässt mich ein bisschen ratlos, was da gemacht wurde.
Ja, es ist wild auf jeden Fall. Und das klassische Logo, das finde ich cool. Und ich weiß nicht, irgendwie die Farbgebung. Ja, schiebt schon ein bisschen an, finde ich. Aber jetzt nicht komplett, aber schon ein bisschen.
Ja, das ist so eine Art angedeuteter Brustring, der so einen Farbverlauf hellblau, grün, gelb, weiß.
Also es ist, wenn man das vergleicht mit dem Inter, mit dem Malkasten vom letzten Jahr, ist das quasi die gute Lösung von dieser Idee.
Ja, wenn du schon 50 Farben nehmen willst, dann ja, dann eher so. Das stimmt, ja. Was ich schöner gefunden hätte, wäre, wenn der Brustring auch wirklich durchgeht, aber Lazio hat sich dazu entschlossen, so einen kleinen Schlenker, so eine Delle einzubauen, damit man auch bloß das Ausrüsterlogo gut erkennen kann.
Ja, genau.
Weiß ich nicht, ob man vielleicht, wenn man den ganzen Streifen ein bisschen weiter runtergesetzt hätte, dass der unter dem Wappen und unter dem Ausrüster langläuft, ob das vielleicht die bessere Alternative gewesen wäre. Aber mein persönliches Highlight ist die Erklärung für dieses Grafikelement. Da heißt es nämlich, die Grafikelemente symbolisieren das Maskottchen Olympia, das ist der Adler, im vollen Flug während eines abendlichen Flutlichtspiels im Stadio Olimpico.
Natürlich.
Keine Ahnung, was die im Vorort nehmen. Ich will die Dosis auf jeden Fall ändern.
Ja.
Oder sehr schlecht, man weiß nicht.
Ja.
Finde ich schon. Also ich weiß nicht, wer da ein Adler im vollen Flug beim Flutlichtspiel erkennt, aber naja, gut, okay. Dafür sieht auch das Ausrüsterlogo eher wie ein Känguru aus. Stilisiert. Ja. Oder Roadrunner vielleicht. Also die eigentliche Frechheit ist eigentlich die Erklärung, wenn man das Design schon
geschrieben hat.
Das ist halt der absolute Wahnsinn. Das dritte haben wir noch, das sieht, kann ich dir ganz gut sagen, also fantasievoll ist es nicht.
Nee.
Das Einzige, was ich daran ganz cool finde, ist, dass man das Clubwappen so auch in diesen Blautönen eingefärbt hat.
Stimmt, das ist ein ganz, ganz, ganz netter Effekt da drauf, ja.
Ja, aber viel mehr ist es auch nicht. Es ist ein weißes T-Shirt mit blauen Ärmeln. Das kannst du so auch in der Hamburg-Liga wahrscheinlich irgendwo begutachten, kann ich mir vorstellen.
Glaube ich auch.
Dann können wir jetzt eigentlich gleich, dann machen wir mit Lecce weiter, wenn wir in der Serie B waren. Ich glaube, letzte Saison wurde da das ein oder andere, als wir dann nach der Liste gefragt haben, hieß es, in der Serie B gibt es aber noch, falls du dich erinnern kannst.
Stimmt, ja.
Da haben viele, wollten eine Top 5 machen, haben dann gesagt, ich habe aber in der zweiten Liga noch was gefunden, was mir gut gefallen hat. Was ist damit? Und da können wir heute sagen, heute haben wir mal reingeguckt. Wir sind ja lernfähig. Möchtest du was über Parma sagen zum Einstieg oder wollen wir mit, ansonsten würde ich mit Como starten, kannst du, wie du möchtest.
Ich kann zu Parma sagen, dass es ich als eigentlich wie immer ganz cool finde. Irgendwie nicht so besonders, also gerade das dritte ist im Vergleich zu den letzten Jahren irgendwie unbesonderer. Aber ja, Parma und Irea zusammen ist weiterhin eine gute Partnerschaft.
Match made in heaven.
Genau.
Und Irea macht das auch schon richtig lange bei Parma. Das habe ich jetzt durch Zufall jetzt beim Nachgucken ist mir das aufgefallen. Ich dachte, die sind erst so seit 3-4 Jahren da, aber die sind schon, das geht schon relativ lang.
Ja, ich weiß nicht genau, wie lang, aber ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass ich habe das Viertliga-Trikot, wo sie das Logo noch nicht wieder hatten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch von denen schon gewesen.
Mhm. Ja, ist ein cooler Ausrüster auf jeden Fall. Die machen vieles richtig.
Ja.
Ja, Serie B. Ich habe jetzt nicht absolut jeden Club durchexerziert, weil das sonst dir völlig einen Rahmen sprengt, aber zumindest mal so das eine oder andere, was möge kurz erwähnt sein. Als allererstes vielleicht Como Calcio als Club, der gerade auch so ein bisschen seine Nische sucht. Der natürlich jetzt mit dem neuen Trikot, wer es vielleicht gesehen hat, so ein bisschen auch natürlich mit dem Como See als Identität des Clubs so ein bisschen spielt. Generell die Lage jetzt so ein bisschen mehr in den Fokus rücken will, ist so ein, ja, einfach gesprochen, so ein Wasserdesign. Was aber eine coole Idee ist, das Motiv da drauf ist das Gemälde von einem Künstler, der auch quasi den Como See zeichnen wollte oder gezeichnet hat. Und das Trikot kann man jetzt bisher nur vorbestellen, aber auch in Kombination mit diesem Bild. Allerdings, was ich ein bisschen weird finde, man kriegt quasi das Bild, kauft man mit, aber nur digital. Man muss sich das zu Hause selber ausdrucken.
Aha, okay.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe halt ein JPEG gekauft.
Mit. Ja, toll.
Aber der Preis wird aufs Trikot angerechnet. Also das ist dann schon okay. Aber ob ich dann 3 Farbpatronen durchjagen will, um mir das in A3 aufzudrucken,
maybe not.
Muss jeder selber.
Ja.
So wirklich viele Infos kamen jetzt auch noch nicht da, wie das dann mit dem Bestellen läuft. Man kann es jetzt, wie gesagt, schon bestellen mit dem Bild zusammen. Es steht aber, ich habe jetzt noch nicht rausfinden können, wann das erscheint. Und man muss auch schon beim Bestellen eine Größe angeben. Und wenn du Area mit Parma schon ein paar Trikots hast, wirst du wissen, Area eine Größe finden ist gar nicht so einfach.
Stimmt.
Weil das schon durchaus mal variieren kann. Also die Fans kaufen oder bestellen praktisch ein bisschen die Katze im Sack. Aber dafür haben sie natürlich ein cooles Trikot und wenn sie es, je nachdem, wenn sie flocken können sie sich vielleicht Cesc Fabregas mit drauf machen lassen, dass der mal in der Serie B kickt. Hätte vor 4-5 Jahren vielleicht auch noch keiner gesagt.
Welcher Transfer ist mehr random? Umtiti oder Cesc? Aber gut, ja. Como ja auch kein besonderer Zweitligist, denn? Jetzt musst du deinen Fact raushauen.
Denn er hat. Warum Como kein besonderer Zweitligist ist? Ja, weil er nicht nur, weil er Cesc Fabregas hat, sondern weil sie jetzt versuchen, quasi ein Brand ein bisschen mehr aufzuziehen, den Verein so ein bisschen auf die Füße zu stellen und in die Serie A zurückkehren wollen.
Genau.
Haben heute Mittag Thierry Horry vorgestellt als Investor, Besitzer, der, ich glaube, laut Di Marzio 1% des Clubs hält, hat heute Mittag seine Pressekonferenz gegeben, warme Worte, warum ihm das Projekt gefällt, hat dann auch darauf verwiesen, dass er sich zu seiner Zeit bei Barca schon mit seinem damaligen Mitspieler Gianluca Zamprotta, der eine Como-Legende ist und aus der eigenen Jugend kommt, über den Club unterhalten hat und sich daran wieder erinnert hat. Ob es stimmt, können wir nicht nachvollziehen, aber auf jeden Fall zieht Glamour ein am Comer-See, nicht nur mit George Clooney, der da ja gerne residiert, sondern jetzt auch mit Fabregas, der auch tatsächlich noch 2 Jahre kicken soll bei denen. Spielen, glaube ich, jetzt gerade gegen Brescia das Topspiel Serie B. In der Startaufstellung habe ich mir geguckt, war er nicht drin. Es könnte aber sein, dass er zum ersten Mal auf der Bank sitzt. Also der will auf jeden Fall noch 1-2 Jahre bei denen aktiv mitkicken. Henri natürlich, Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft. Glamour hat ein paar Aktien im Spiel jetzt, lässt aber eigentlich eher so ein bisschen, wird vielleicht hier und da mal in die Kamera winken und mal zum Spiel kommen, aber ansonsten nicht allzu viel machen. Und dann war das noch heute bei der Pressekonferenz war noch Dennis Wise dabei, ehemaliger englischer Nationalspieler. Der ist schon, ich glaube, 2 oder 3 Jahre in Como, die aus der 4. Liga mehr oder weniger jetzt mit großen Schritten nach oben kommen. Und hat nochmal gesagt, dass die mittelfristig irgendwann in die Serie A wollen. Aber dass man natürlich auch mehr als in den letzten Jahren, wo es halt mit Pleiten und man ist ja, glaube ich, weiß ich nicht, 4 oder 5 Mal schon Konkurs gegangen? Keine Ahnung.
Mindestens.
Dass man auch in der Gemeinde wieder ein bisschen mehr, mehr die Verbindung wieder so ein bisschen herstellen will, sich ein bisschen connecten will, was ja erstmal ein löblicher Ansatz ist. Und da kommt auch wieder ein kleiner Verbindungspunkt zu den neuen Trikots. Da haben sie nämlich bekannt gegeben, dass wir in den nächsten 2 Jahren der Reingewinn von allen Trikots, die verkauft werden, in Como bleibt für soziale Einrichtungen, Projekte für Jugendliche, Menschen mit Einschränkungen und so weiter und so fort. Also schon mal eine coole Sache, dass man nicht nur irgendwie Geld reinbuttert und nach oben will, sondern dass man auch wirklich versucht, die Community, die Lokale mitzunehmen. Finde ich eine gute Sache. Dann hat Wise noch gesagt, dass man unbedingt die Jugendakademie wieder weiter nach vorne bringen soll. Haben wir eben schon gesagt, Zamprotta unter anderem aus der Como-Jugend und dass man halt als Vorbild sich Vereine wie Juve und Inter nimmt, nicht vom Umsatz und der Größe her, aber von dem, was die mit der Jugendarbeit so machen. Also man will quasi langfristig versuchen, von der guten Jugendarbeit zu profitieren. Und Cutrone, der heute verpflichtet wurde, ist ja, ich weiß nicht, ob der aus der Como-Jugend kommt, der kommt aber auf jeden Fall gebürtig aus Como. Also genau. Das ist auch so ein bisschen eine Feel-Good-Geschichte, dass der jetzt wieder da ist.
Ja, da hatte der wertgeschätzte Christian Staffler bei Twitter geschrieben, dass ihn schon viel mit dem Verein verbindet. Genau, also er ist natürlich irgendwann in die Milan-Jugend gewechselt, aber wohl davor dann irgendwie.
Macht ja auch Sinn, wenn man weiß, wo Como vor 10 Jahren war. Da kann man das schon nachvollziehen. Aber Como hat ihn heute auf jeden Fall auf Social Media schon vorgestellt mit einem neuen Foto und mit einem Foto, wie er als, ja, ich würde mal sagen, Grundschüler irgendwo am Strand von Como so ein bisschen kickt, um so ein bisschen zu zeigen, dass der wirklich da aus der Gegend kommt. Ja, also er wird auch natürlich gekommen sein, weil der Verein Ambitionen hat, aber es ist halt auch schon fürs Publikum oder für die Fans ist das auch schon so ein bisschen eine Feel-Good-Story, dass einer von ihnen jetzt quasi wieder dahin gekommen ist.
Ja, total. Ja.
Sie wollen auch das Stadion umbauen bzw. modernisieren, das natürlich direkt am Comer-See eine absolut überragende Lage hat. Mit dem Standort kann man schon viel machen, meiner Meinung nach. Und natürlich hat Wise am Ende auch nochmal gesagt, dass er fühlt ihn mit Stolz, dass jetzt Fabregas und Henri hier mit beteiligt sind, was vor 4, 5 Jahren auch noch keiner gedacht hätte. Und ich denke,
niemals.
Hätte man nicht unbedingt kommen sehen. Dann eher Shevan Donk, Comeback mit, keine Ahnung, wie alt ist der mittlerweile? 45. Vielleicht schippt nochmal einen raus.
Ja. Mit Mohamed Kalon zusammen oder so.
Ja. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, sie wollen auf jeden Fall nicht nur überstülpen, sondern auch die Region mitnehmen. Also bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. In Sachen Brand, ja, ich weiß, das hören die Leute unheimlich ungern, aber das ist auch ein finsteres Wort, aber wo Como noch an seiner Brand arbeitet, ist natürlich Venezia schon einen ganzen Schritt weiter, die das allerdings natürlich auch ins absolute Extrem ziehen. Die gehen absolut all in als Hipster's Choice. Bei denen fand ich die Trikots aus der abgelaufenen Saison nach einer gewissen Zeit richtig gut, musste mich aber auch an manches erst gewöhnen, sage ich dir ganz ehrlich. Die hatten wir letztes Jahr auch schon so ein bisschen, war schon so ein bisschen kontrovers, sage ich mal, von dem, ist es jetzt geil, ist es komplett drüber, man wusste es am Anfang nicht so genau. Im Vergleich dazu, die Trikots diese Saison, die hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, Mein erster Impuls war eher underwhelming, was Venezia abliefert.
Ja, aber also es passiert irgendwie nicht mehr so viel. Es sieht natürlich immer noch, soll edel aussehen, aber klappt nicht so hundertprozentig irgendwie.
Ja, das Heimtrikot sieht ein bisschen wie ein Poloshirt aus.
Ja.
Ich finde, das Venezia-Logo vorne drauf ist viel zu klein. Das soll wahrscheinlich Assoziationen mit so Labels wie Balenciaga aufrufen. Weiß ich nicht, sieht für mich, also ist meins nicht, sagen wir es mal so. Hätte ich schöner gefunden, wenn sie das groß gemacht haben. Dann haben sie, glaube ich, das Ausweichtrikot von denen ist komplett in Gold. Nur mit so ein bisschen Kragen und Ärmelbündchen in Schwarz. Ist schon irgendwie harter Tobak, aber irgendwie hat es auch was, finde ich. Zumindest vor allem als Langarmversion.
Mhm. Ja, das hat sich auf jeden Fall auch der geschätzte Kollege Robby Huhnke schon gekauft, hat er in seiner Story präsentiert vor ein paar Tagen.
Auch als Langarm, oder?
Das weiß ich nicht mehr.
Okay, weil Langarm ist, hab ich jetzt heute schon, oder Zitate gelesen, Langarm-Versionen von den Trikots sind relativ schnell ausverkauft gewesen.
Ah ja, okay.
Bin ich mal gespannt. Und dann gibt es das Auswärts, das finde ich mal richtig hässlich. Mit so angedeuteten Querstreifen, grün, orange, klar.
Das ist wie ein Pullover.
Normal. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Es sieht aus, als ob sie eine irgendwo am Markusplatz oder irgendwo in Venedig ein Souvenir-Pullover gekauft hat.
Stimmt, ja.
Als Langarm, zumindest. Als Kurzarm ein bisschen anders, aber das Langarm sieht aus wie ein Pullover aus einem Souvenirshop für, weiß ich, 20 Euro.
Hm.
Macht gar nichts mit mir.
Nee, nicht wirklich.
Aber dahingegen, ich weiß nicht, ob ich dir das damals geschickt hatte, das Aufwärmshirt, das ist richtig geil. Das ist so grün und orange mit so Karos.
Ich glaube, ich erinnere mich.
Das hatte ich dir, glaube ich, geschickt. Das hört sich jetzt für diejenigen, die es nicht vor Augen haben, es hört sich ein bisschen weird an, es sieht aber richtig geil aus. Wenn das Heimtrikot gewesen wäre, wäre das eine glatte 10 von 10 gewesen. Und Venezia hat ja auch das Wappen übrigens neu gemacht. Was sagen wir dazu?
Die haben das Wappen so oft neu gemacht in den letzten Jahren. Weiß nicht, kann ich nichts mehr zu sagen, aber es geht klar. So. Ich fand es vorher besser, aber es geht klar.
Es will nicht zu viel. Wir haben es ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung von Hellas. Es ist relativ simpel, aber man kann mitarbeiten.
Genau.
Dann haben wir noch gehen wir schnell weiter zum nächsten Club, bevor es dann ein bisschen im Tempo ein bisschen schneller geht. Dann, wenn wir beim Thema kleinere Vereine oder gefallene Riesen mit viel Tradition sind, muss man natürlich die letzten Jahre natürlich neben Venezia, die das prominenteste Beispiel sind, oder jetzt Como, müssen wir natürlich über Palermo reden. Die haben auch ein neues Wappen gekriegt, zum 120-Jährigen, das meiner Meinung nach richtig geil aussieht, das neue Wappen von Palermo.
Stimme ich zu.
Ja. Und trikotmäßig liefern die auch seit Jahren eigentlich ab. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie mit ihrem Rosaton schon was relativ Exklusives haben und auch einen Eyecatcher. Aber die machen auch viel draus, finde ich. Hatten jetzt ein Jubiläumstrikot, wo als Wasserzeichen alle Wappen der Vereinsgeschichte so ein bisschen eingearbeitet waren. Das fand ich ganz cool. Das kam im Laufe der letzten Saison raus. War komplett schwarz. Und da haben sie quasi verschiedene Wappen wie so Orden untereinander angebracht. Das fand ich ziemlich cool. Und auch dieses Jahr das Heimtrikot, wenn du das, glaube ich, gerade auch offen hast, ist auch richtig gut geworden.
Mega gut. Also ja, wer auf jeden Fall gewinnt bei mir den Sonderpreis.
Ja, auch mit dem Schnürkragen, das finde ich auch geil.
Ja.
Gefällt mir gut.
Auf jeden Fall.
Dann gibt es noch, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist das Auswärtstrikot, was normalerweise schwarz mit ein bisschen pink ist, was mich relativ oft abholt. Allerdings, was mir an den Streifen nicht gefällt, ist, dass die ein bisschen wie Hosenträger aussehen.
Das stimmt, ja.
Und ich weiß nicht, wie das kollidiert, wenn du eine zweistellige Rückennummer hinten drauf hast.
Ja.
So eine, also 1 bis 9 Schwierig. Dürfte dazwischen passen, aber wenn du dann so 33, 44 hast, dann wird es designtechnisch schon eng, würde ich sagen.
Ja, ist was dran.
Also ist cool gedacht, aber ja, mal gucken. Mal gucken, wie das dann mit Rückennummern gelöst wird. Und dann haben sie noch ein weißes, das finde ich aber auch nicht so überragend, weil es fleckig aussieht. Das ist eigentlich einfarbig weiß, das sind so in leichtem Rosa solche. Ich weiß auch nicht, was es sein soll. Eine Art Muster, aber für mich sieht es aus wie Flecken oder verwaschen oder keine Ahnung. Also das Heimtrikot übertrifft wenig in der Serie B.
Absolut. Meiner Meinung nach, absolut.
Ja. Ja, dann machen wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen schnell, reißen wir noch ein paar andere ab. Genua, Heimtrikot, klassisch geil, habe ich mir aufgeschrieben.
Der Sponsor ist halt nur fatal.
Gibt es im Shop, aber das Heimtrikot zumindest gibt es ohne Sponsor. Und dann ist
Ja, Genoa halt, ne?
Aber geil gemacht.
Ja.
Und dann müssen wir, dann, wo wir gerade dabei sind, müssen wir auch zum größten Verbrechen am guten Geschmack kommen. Auswärtstrikot. Richtig geil. Haben nur diesen, ich glaube, ein Greif ist das oben, statt dem normalen Wappen drauf. Diagonale Schärpe, alles top. Und dann kommen die Sponsoren.
Genau, das meinte ich ja auch beim Heim auch.
Und dann geht's dahin.
Ja, was sich dabei gedacht wurde, man weiß es nicht so genau.
Ja. Perfektion mit Füßen getreten, weil das Logo ist nicht nur nicht mittig auf dieser Schärpe, auch der Winkel ist anders als der von der Schärpe. Wenn sich wer das gerne mal aufrufen möchte, also von jedem Designer, der innere Monk läuft, glaube ich, amok, wenn er das sieht. Und bevor jetzt irgendwelche Leute schreiben, ja, ich weiß, dass dieser Winkel zu dem Sponsor, zu diesem Radiosender, der vorne drauf ist, dass das der Winkel ist, in dem die ihr Sponsor-Logo, in dem die ihr Logo immer präsentieren. Das gehört quasi zu denen ihrer Brand, immer wieder beim Supermarketing-Wort. Das gehört da dazu. Aber hätte man das nicht für den guten Geschmack anders machen können?
Ja.
Und dann unten noch dieses MSC, so völlig wahllos unten, so auf Gürtelhöhe noch unten ins Eck geknürt. es ist halt so verschenkt, weißt du, was ich meine? Wenn du die beiden Sponsoren weglässt, ist das ein absolutes Weltklasse-Shirt.
Ja. Gibt es das auch ohne?
Ist noch nicht bekannt, weil bisher gibt es nur das Heimtrikot im Shop, okay. Aber das auch ohne. Also wenn es das ohne gibt, kann man sich das schon kaufen.
Genau.
Aber wir machen mal schnell weiter hier.
Ja, lass uns sonst in die Serie A zurückkehren, weil ich glaube, wir knacken gleich schon zwei Stunden Marke.
Wir droppen noch schnell ein paar Namen. Piacenza Home wurde aus der Community empfohlen. Wolfskopf in der Rückennummer holt mich sowieso total ab. Kann man sich mal angucken. Padova hat ein geiles Heimtrikot. Bari hat einen kompletten Satz, der richtig gut ist. Drei Trikots, rot, weiß und schwarz. Letzte Saison hatten sie ein Sondertrikot mit Octopus All Over Print, falls du das gesehen hast.
Stimmt,
das war richtig geil.
Ja.
War aber innerhalb von Stunden ausverkauft. Ternana lässt Ed Hardy wieder aufleben mit manchen Sachen, die sie machen. Cagliari ist eine Bank. Benevento geht dieses Jahr als Tiger und klaut das Design, was letzte Saison Freiburg und RCD Mallorca hatten. Der FC Südtirol zeigt seine Nähe zu Österreich und sieht aus wie eine Litfaßsäule vorne drauf. Auch richtig schlecht eingearbeitet. Frosinone wirbt mit starken 90s-Vibes. Modena hat ein ziemlich cooles Auswärtstrikot parat. Und über Parma haben wir schon gesprochen. Das war der Schnelldurchgang.
Perfekt, perfekt. Ja, könnt ihr ja mal sagen, welches Serie B-Trikot euch auch am besten gefällt, auf jeden Fall.
Gerne, gerne. Und jetzt sind wir schnell wieder im Oberhaus, damit wir hier, bevor die Sonne wieder aufgeht, fertig
werden. Genau, das wäre besser.
Richtig, richtig. Wir sind bei Lecce und da kann es sein, dass wir die erste Kontroverse heute kriegen, mal ganz kurz zumindest. Also Lecce, zur Erinnerung nochmal, das sind die in-house produzieren, mit ihrem eigenen Label. Bitte gerne nach ihnen.
Ja, ich finde es sowohl heim als auch auswärts saugeil. Das dritte sieht aus wie das Trikot der spanischen Nationalmannschaft, deswegen nehme ich das ein bisschen aus der Wertung raus. Aber das generell gelb-rot holt mich ab.
Beim Auswärts habe ich gesagt, das gibt mir leichte Andorra-Vibes.
Stimmt auch, ja. Ja, die Farben.
Mit dem Weiß hast. Mit den Farben oben am Dings. Und bei Lecce, das dritte Trikot ist eigentlich ganz gut gemeint, ist komplett in Rot, sieht ein bisschen aus wie Belgien mit Rot-Gelb und unten so auf Bauchnabelhöhe hat man den Piazza del Duomo in Dunkelrot abgesetzt. So ist eine Referenz an die Stadt, aber rein optisch finde ich es schwierig, muss ich sagen. Sieht ein bisschen aus wie ein Bootleg-Shirt von irgendeinem Touristenabzockstand, der da
vielleicht am
Duomo direkt steht.
Ja.
Muss ich nicht haben. Heimtrikot bin ich bei dir mit diesen Farbrollen, in Anführungszeichen, Streifen. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ein bisschen so ähnlich wie es Atletico Madrid vor ein paar Jahren hatten, die auch ein Heimtrikot, auch so
stimmt,
in dem Stil war.
Auf jeden Fall.
Ja. Und dann halt, wie Andorra hatten wir ja schon, können wir eigentlich direkt weitergehen zu Milan. Und da bin ich jetzt, da hoffe ich, dass der Kollege Almirante aus der Community jetzt ruhig bleibt, weil Er hat ein bisschen eine andere Meinung zu dem Heimtrikot zumindest als ich.
Okay.
Ich weiß nicht, wie du das siehst. Als ich es das erste Mal gesehen habe, fand ich es richtig, richtig geil. Und je öfter ich es danach gesehen habe, desto mehr hat das nachgelassen bei mir.
Okay. Ja, ich finde eigentlich, dass da sehr viel richtig gemacht wurde. Ich habe mir aufgeschrieben, sie haben sich auf ihre Stärken besonnen sozusagen. Es gibt mir sehr viel so Anfang 2010er Vibes. Das Auswärts genauso. Es sieht aus, als könnten das Nesta und Gattuso gleich anziehen.
Was mich halt stört, ist, dass sie die Streifen nicht einfach durchgezogen haben, sondern oben in diesem schwarzen Block aufhören. Da.
Ja, stimmt, der ist relativ dominant ist.
Warum zieht man das nicht einfach durch? Da sind wir wieder bei dem Thema wie bei Inter. Es wäre vermeintlich so einfach, ein geiles Heimtrikot zu machen. Und vorletztes Jahr hatte Milan ein richtig geiles Heimtrikot. Wo sie auch so durchgezogen haben, da hatten sie so ein von der Skala oder also auf jeden Fall irgendein so ein Grafikelement hatten sie als Wasserzeichen im Hintergrund in den Streifen. Das war eines der geilsten Milan-Trikots der letzten 10 Jahre.
Ja,
diesmal, wie gesagt, mich stört dieser harte Schnitt massiv. Dieser harte Cut, dass die Linien auf einmal aufhören. Weiß ich nicht, was ich von halten soll. Was ich cool finde hingegen, ist diese italienische Tricolore an den Ärmelbündchen. Das sieht cool aus. Das passt, das matcht auch gut mit dem Scudetto, der drauf sitzt.
Absolut, ja, auf jeden Fall.
Apropos Scudetto, Fun Fact einzustreuen, im Gegensatz zu Inter und Juve davor hat Milan darauf verzichtet, den Scudetto zu individualisieren. Die anderen beiden vorher hatten so eingeprägt ihr Club-Logo mittendrin. Hat Milan nicht. Milan hat einfach nur die drei Farben und das war's. Schade, finde ich. Wäre ein schönes Detail gewesen.
Halt.
Ja. Und bei dem Heimtrikot, was bei Twitter ein Thema war, da gibt es ja auch die normale Version und es gibt eine Authentic-Version, eine Spielerversion. Und da, als das rauskam, gab es ein paar Berichte von Leuten, die gesagt haben, dass die Qualität eine absolute Frechheit sein soll. Schlechte Nähte, das Material knittrig, fühlt sich an wie Papier. Die haben alle gesagt, lass die Finger von der teuren Version, kauft euch die normale, die ist besser.
Krass.
Und ich habe auch noch nicht wirklich das Gegenteil gehört. Das kam nicht nur von Milan-Fans, sondern auch von Sammlern, die jetzt quasi verschiedene Marken liegen und so weiter immer mal kaufen, die gesagt haben, Authentic, rausgeschmissenes Geld, Qualität ist nicht gut, kauft euch die normale Version. Kann ich jetzt nicht überprüfen, aber die Videos, die man sieht, sehen schon nicht so geil aus und das Geld kann man sich sicher sparen.
Das ist doch mal ein Tipp.
Ja. Und das Weiße, was du schon gesagt hast, holt mich auch ab, ist auch, Milan Vibes hat ein bisschen, soll, wenn ich das richtig erinnere, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, an das Auswärtstrikot 84-85 erinnern.
Okay.
Keine Experimente. Sieht auf jeden Fall definitiv nach Milan aus.
Genau. Ja. Das dritte nicht so.
Das haben sie gestern das erste Mal getragen. Und ich war überrascht, dass sie das wirklich einsetzen dürfen, weil seit dieser Saison gibt es ja diese neue Regelung. Bisschen strenger für die Spielerkleidung während dem Spiel, die eigentlich untersagt, dass Mannschaften grüne Trikots haben. Da gab es von einem Jahr kam das, glaube ich, da gab es dann auch große Diskussionen drum, aber da wurde natürlich auch wieder die Hälfte weggelassen, weil ja, es soll keine grünen Trikots geben, aber es gibt natürlich Ausnahmen für Vereine, deren Vereinsfarbe grün ist und die traditionell ihr Heimtrikot mit grün haben, Klammer auf, ist nur Sassuolo, Klammer zu, in dem Fall, die davon profitieren und Torhüter dürfen auch weiterhin grün tragen.
Stimmt.
Also habe ich eigentlich gedacht, dass die Serie A das Trikot, in dem Milan gestern aufgelaufen ist, so ein Military Green, dass die das direkt kassieren, aber zumindest das eine Spiel haben sie drin gemacht. Ich bin mal gespannt, ob sie noch mehr Spiele machen oder ob sie irgendwie es geschafft haben, einen Farbton zu treffen, der nicht von dieser Regelung irgendwie abgedeckt ist. Da gab es, glaube ich, auch mal Probleme mit gewisse Grüntöne haben dann bei der Werbeeinblendung im Ausland, wenn du quasi mit so einer Art Greenscreen-Geschichten arbeitest, haben dann die Trikots quasi wie ein Greenscreen gearbeitet, dann hattest du quasi auf dem Trikot den Sponsor mit drauf.
Stark.
Und das wollten sie quasi durch diese Regelung umgehen. Wie gesagt, bin mal gespannt, ob Milan mit der Nummer durchkommt. Vielleicht ja, vielleicht nein. Was natürlich ein absoluter Griff ins Klo war, ich habe dir heute Mittag das eine Bild geschickt.
Ja, genau. Die
Schriftart auf dem Rücken kannst du überhaupt nicht lesen, halt, ne? Weil sie dann halt dieses auf diesem dunkelgrün, was geschwitzt noch dunkler, wenn das vom Spieler durchgeschwitzt ist, dann noch dunkler wird. Da drauf so eine schwarze Rückennummer. Also ich weiß nicht, ob dir das in der Zusammenfassung aufgefallen ist, aber du kannst keine Rückennummer erkennen. Das ist eine absolute Katastrophe während im Spiel.
Ja, also auf jeden Fall.
Würde mich nicht wundern, wenn die Liga da hergeht und zu euch sagt, okay, ihr habt doch dieses Neongrün in dem Design drin, dann macht die Nummern auch Neongrün. Bisher ist die Trikot und die Nummern schwarz und Neongrün nur so leicht, so ganz dünn umrandet. Ich kann mir vorstellen, dass Milan das noch farblich umdrehen muss, weil man das wirklich nicht erkennen kann am Fernseher.
Sind wir gespannt. Das werden wir sehen, ja.
Ja.
Lass uns über Monza einfach ganz, ganz fix rübergehen, denn es ist so langweilig, da muss man gar nicht so viel zu sagen.
Ja, also im Gegensatz zu wie ambitioniert man sportlich ist, ist das designtechnisch eine Bankrotterklärung. Stinklangweilig. Der zweite Sponsor hängt auch noch fast am Kragen oben. Hat noch Geld mit drin, obwohl das ganze Trikot rot-weiß ist. Können wir schnell zu den Akten legen. Gehen wir schnell weiter zu Napoli, ehrlich gesagt. Napoli macht ja wieder, hat ja wieder Armani als Ausrüster, wobei schon letzte Saison sich die Vorzeichen verdichtet haben, dass das weiterhin von Kappa produziert wird und nur ein anderer Ausrüster draufgedrückt wird. Also dass die Materialbeschaffenheit und die Art und Weise, wie die Aufdrucke hinten im Nacken sind, die sind 1:1 wie bei Kappa. Es steht halt nur statt Kappa steht halt Armani drin. Krass. Also ich gehe mal davon aus, dass das weiterhin so ist. Ja. Wird aber natürlich trotzdem für 130 Euro angeboten, ist völlig klar. De Laurentiis bleibt auch in diesem Jahr der Endgegner für alle Sammler. Hat schon großmäulig verkündet, dass er wieder mindestens 13 Trikots bringen wird. 13 ja, für denjenigen, der sich das mal vergegenwärtigen will. Was wir aber gelernt haben, ist, wie bei Florentina wird es dieses Jahr eine billige Version geben.
Ah, das ist ja super.
Das ist ja super. 45 Euro rum soll das dann kosten.
Na, das ist gut. Ja. Wenn ich dann auch noch auf den Ärmelsponsor Amazon verzichten kann, dann kaufe ich das vielleicht auch.
Kannst du ihm ja gerne mal vorschlagen. Ja. Hat er ja ein offenes Wort für dich. Designtechnisch müssen wir so viele Worte auch bei Napoli gar nicht verlieren.
Ja, ist halt auch wie häufig, ne?
Relativ wie immer, genau. Haben einen ganz schönen Farbverlauf auf dem Ärmel gemacht, von hell nach dunkelblau. Hätte ich mir fast gewünscht, dass er das vielleicht mal über die komplette Fläche versuchen, um mal was anderes zu machen. Weißt du, an dem Ärmel, das ist so ein Farbverlauf,
ja, genau,
von hell nach dunkel. Wenn du das vielleicht mal von unten nach oben durchs ganze Trikot ziehst.
Warum nicht? Ja, das kommt dann ja vielleicht noch.
Vielleicht an Position 12
ja.
gedraftet. Genau, das Auswärts ist im Prinzip dasselbe in weiß.
Genau, ja.
Kann man eigentlich sagen. Über die Weihnachts-, Halloween-, Oster-, keine Ahnung, Maria-Himmelfahrt-Sondertrikots müssen wir zum späteren Zeitpunkt reden, wenn die draußen sind. Ganz kurz bei Napoli noch. Spalletti war kürzlich bei Datsun Italia und hat seine Match-One-Trikot-Kollektion gezeigt.
Oh ja, stimmt, habe ich auch gesehen.
Ziemlich Hast du das cool. gesehen?
Ziemlich cool, ja.
Ja. Und da finden wir wenige bekannte Namen. Ne? Der hat allein 10 Totti Matchworn da so mal durchgeblättert. Also das ist schon.
Und dann wird gesagt, dass die sich nicht verstanden haben. Ne?
Ja. Gut, vielleicht hat er es aus dem Wäschesack geklaut. Das wäre natürlich. Spalletti schleicht sich nach Abpfiff nochmal in die Kammer vom Zeugwart und durchwühlt die Dreckwäsche nach Schätzen für seine Sammlung. Das wäre doch eine geile Schlagzeile, oder? Da macht Spalletti die Gazette eine Woche lang Schlagzeilen mit.
Ja, fand ich echt cool. Also da hat man ihm seine kindliche Freude dabei auch angemerkt. Mhm.
Ich wollte sagen, du hast ihm auch angemerkt, dass er das gerne macht, dass es ihm Spaß macht, darüber zu reden.
Genau.
Ja. Totti-Trikot, perfekte Überleitung. Nächster Club, machen wir gleich weiter.
Gemalt.
Die Roma, lasse ich dir gerne den Vortritt wieder.
Ich glaube, du bist bestimmt immer noch kein Fan von New Balance.
Ich finde, das
Heimtrikot, das ist nicht spektakulär, aber für mich das, was die Roma ausmachen muss. Ich finde den gelben Kragen oben ganz cool. Ich weiß nicht, was das Muster drauf ist, das wirst du sicherlich erklären können. Sponsor ist auch hier nicht so doll, aber ansonsten finde ich das auf jeden Fall besser als letzte Saison.
Ja. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Endlich hat New Balance das Rad nicht überdreht, habe ich mir hingeschrieben. Weil sonst immer einen Schritt zu weit gehen. Mhm. Klassisch zeitlos, wie du schon gesagt hast. Dieses Muster da drauf, das ist das alte Roma-Logo aus den 30ern. Das
Runde, ja, okay.
Was da reingearbeitet ist. Und du hast ja in der Mitte hast du so ein, also das Trikot ist mittig getrennt in zwei verschiedene Rottöne. Einer ein bisschen heller, einer ein bisschen dunkler. Finde ich, sieht edel aus. Ist auch nicht zu viel, weil die Rottöne gut zusammenpassen. Der Kontrast ist nicht zu hart, aber natürlich ist der Effekt komplett weg, sobald ein Spieler damit in 5 Minuten über den Platz gelaufen ist, weil wenn das Trikot durchgeschwitzt ist, ist es eben noch eine Farbe.
Natürlich.
Aber ansonsten, wie du schon sagst, ist cool gemacht, will nicht zu viel. ein guter Kumpel von mir, Marc, Gruß an der Stelle, hat das Trikot relativ direkt nach dem Launch geholt. Ich habe es auch schon in Natura gesehen. Also das ist ein richtig gutes Teil. Kann man absolut als Roma-Fan eigentlich blind kaufen.
Cool.
Auswärtstrikot weiß, aber kein rein weiß, sondern es hat so eine leichte Struktur. Ich behaupte mal, dass das an edle Steinoberflächen und Marmor aus der ewigen Stadt angelehnt sein könnte. Von der Marmorierung.
Ja, finde ich nicht so weit weggeholt.
Ja, dazu die Akzente so ein bisschen dunkelrot, finde ich ganz cool. Hat so ein bisschen so einen historischen Look. Und was haben wir denn noch? Oben auf der Seite, wo nicht das Wappen ist, in diesem marmorisierten Gesamtbild, schön formuliert, ne? Klasse, schön rund. Auf jeden Fall in dieser Fläche ist ein Lupetto, beziehungsweise zwei Lupettos versteckt. Und auf der gegenüberliegenden Seite auf der Brust oben, wo das Wappen, also nicht wo das Wappen ist, sondern da, wo das New Balance Logo ist. Vielleicht siehst du das.
Ah, nicht schlecht. Wenn du
ein bisschen reinsiehst. Ist so ein bisschen versteckt da drin, aber relativ groß.
Ja.
Eine ganz coole Idee.
Das ist nett, ja.
Und dann haben wir das dritte, da können wir uns die Hand geben mit Parma, schwarz und pink.
Stimmt.
Daran scheiden sich die Geister online bisher.
Ja, es ist halt relativ wild auch so, ne?
Ja, ich sag mal so, es ist ein drittes Trikot. Es jetzt sind wir auch wieder beim Thema, es hätte auch ein Radsport-Trikot oder irgendwas sein können.
Absolut.
Oder
absolut.
Oder so ein Laufshirt von so Leuten, die ambitioniert Berge hochlaufen. Ja, mal schauen. Haut mich jetzt nicht komplett aus dem Stuhl, aber als Ausweichtrikot kann man das mal durchgehen lassen, hätte ich jetzt gesagt. Hast du dieses Hologramm gesehen, was gemacht werden sollte, wo man noch nicht weiß, ob das jetzt wirklich kommt? Es gab so, als Vorschau gab es so ein Video, dass das Logo, was oben, das ist ja schwarz, dass das wie so ein, kennst du diese Wackelpostkarten, wo zwei Motive drauf sind,
das
früher immer gab.
Ja.
Sowas hatten sie quasi mit dem ASR-Logo und mit dem ganz alten, was auf dem Heimtrikot drauf ist. Mit dem runden.
Okay.
Dass sich das quasi, je nachdem, wie du das kippst und neigst, dass das quasi zwischen den zwei Logos variiert. Auf der Variante, die jetzt aufgetaucht ist, ist allerdings nur das aus den 30er Jahren das Logo drauf. Die Frage ist, es wird halt noch spekuliert, ob bei der Roma gibt es ja, also bei New Balance, allgemein gibt es ja auch eine Authentic Player Version und eine Fanshop Version. Jetzt wird spekuliert, ob vielleicht die Authentic Version diesen Hologramm-Effekt hat oder ob das nur ein Prototyp war.
Hm.
Bin ich mal gespannt, was draus wird. Ganz kurz vielleicht noch Fun Fact aus der letzten Saison. Die Roma hatte so ein blaues Ausweichtrikot und viertes war das, glaube ich, das war die Nummer 4, die vorgestellt wurde. Vielleicht erinnerst du dich, so ein dunkelblaues.
Nee, mit
so leichten Querstreifen.
Tatsächlich nicht.
Ist nicht schlimm, wurde auch, also ich kann mich irren, ich meine, es wurde nur einmal getragen. Und zwar, als man sich bei Bodo Glimt richtig hat vorführen lassen. Danach wurde das direkt wieder eingemottet.
Ja, Karma.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass es noch einmal in der Liga irgendwo ausgegraben wurde, aber ansonsten hat man danach konsequent nur noch in weiß, in diesem Gelb, mit dieser Schärfe, was so ein bisschen wie Crystal Palace aussieht, was relativ oft getragen wurde letztes Jahr, und halt in den normalen Heimtrikot gespielt. Also da hat man scheinbar an den Nicht-Glücksbringer geglaubt und hat das dann direkt wieder eingemottet, obwohl das eigentlich gar nicht so hässlich war, das Trikot. Also der Launch hat sich auf jeden Fall finanziell zumindest gelohnt, weil der relativ gut, weil das relativ gut gekauft wurde. Es wurde halt nicht gekauft, weil schlechtes Karma. Und kleiner Ausblick vielleicht auf die neue Saison noch ganz kurz. Die Spatzen pfeifen schon von den Dächern, dass es nächste Saison zur großen Wiedervereinigung Roma und Adidas kommt. Da bin ich persönlich sehr gespannt, weil, wenn ich überlege, Ende der 80er, Anfang der 90er, meiner Meinung nach die besten Trikots, die Roma jemals hatte. Roma, das alte Adidas-Logo mit diesem, also das klassische Adidas-Logo drauf und Barilla als Trikotsponsor. Kennt eigentlich jeder.
Stimmt.
Culture-Fan.
Ja. Das,
das war für mich Peak Roma. Vielleicht gibt es ein kleines Revival dann, wenn die kommen.
Das wäre natürlich cool.
Fänd ich richtig, richtig gut. Bringen wir schnell weiter, dass wir fertig werden. Salernitana.
Sieht eigentlich so aus wie im Vorjahr, ne? Also irgendwie unbesonders. Das dritte Gelbe finde ich ganz cool. Sonst kann ich, also weiß nicht, habe ich da so keine starke Meinung zu irgendwie.
Ein Ausrüster ist wieder Zeus. Haben wir oben gehabt, wo ich nicht wusste, wer Zeus ist. Zeus ist natürlich Salernitana. Ist eher ein Mittelklasse-Ausrüster, würde ich sagen. Aber liefert eigentlich eine ganz gute Qualität, finde ich. Ich finde, das Heimtrikot macht nichts falsch.
Ja.
Bisschen schwarz hier, ein bisschen, also der Hauptrund Granata ist eh klar, ein bisschen schwarz dazu. Finde ich, kann man wenig dran aussetzen. Ist für einen Fan cool, nicht mit Werbung zugepflastert oder irgendwas. finde ich absolut in Ordnung.
Ja, genau.
Was die da präsentiert bekommen. Und das genau. Auswärtstrikot in Weiß, auch so ein bisschen mit, weiß ich, ob das, ja, ob es den Farbverlauf gebraucht hätte, weiß ich nicht. Aber ich kann dem Seepferdchen-Logo kann ich grundsätzlich was abgewinnen.
Toll. Das ist super, auf jeden Fall. Ich hoffe, das wird nicht irgendwann so zu so einem Inter- und Juve-Logo umstilisiert.
Totmodernisiert, meinst du?
Ja.
Ja, das wäre schade, das stimmt. Weil das noch so ein bisschen einen oldschooligen Vibe auch hat, ne?
Genau, genau.
Nicht so tot kommerzialisiert. Apropos Stichwort Salernitana, ich habe mal geschaut, das ist gar nicht so einfach, an Merch von denen zu kommen, wenn da einer ran möchte. Weil wenn man zum Beispiel jetzt, also ich habe jetzt nicht Stunden investiert in die Recherche, aber wenn man jetzt zum Beispiel auch der Website von Salernitana auf Shop geht, findet man keinen Online-Shop, sondern nur die Adressen von zwei stationären Fanshops in der Stadt. Also alles ziemlich oldschool, genau wie der Ausrüster, wie das Logo. In sich stimmig, behaupte ich mal. In Salerno.
Das stimmt, ja. Alles. Ja, gut, die Struktur wird halt erst noch geschaffen da wahrscheinlich.
Ja, ne? Ja. Hat aber auch Charme, finde ich.
Ja, ja, ja.
Ein bisschen naturbelassen, hört sich jetzt an wie Joghurt-Werbung, ne? Aber man weiß, glaube ich, was ich meine. Ein bisschen wie früher. Wie früher auch Samp.
Ja, wie immer.
Was willst du dazu sagen? Ja. Heimtrikot brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ist eh außer Konkurrenz.
Ja. Ist einfach nur. Ist aber tatsächlich bei der Sky-Übersicht sind da irgendwie noch so zwei oder drei Sponsoren drauf und dann ist es extrem voll.
Ja, gibt's glaube ich, also letztes Jahr war es so, dass du dir wenn du das gekauft hast, konntest du dir die Sponsoren entweder mit drauf machen lassen oder weglassen.
Ja, ich meine, das ist dann halt im Stadion, dann wenn sie drauf sind, dann ist es ein bisschen viel. So.
Ja, ja. Aber grundsätzlich Samp vielleicht mit das ikonischste Trikot meiner Meinung nach, was es in der Fußballwelt gibt.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Auf einer Stufe mit dem klassischen Ajax-Look, der Schärfe von River Plate und vielleicht noch dem Gelb-Grün von Brasilien. So, das sind genau. So die, wo jeder sofort weiß, was Phase ist. Und so sieht auch das Heimtrikot wieder aus. Auswärtstrikot auch sehr edel, finde ich. Weiß und dann der mehrfarbige Banderole, nenne ich es mal, von Samp am Kragen und an den Ärmelbündchen. Ist eine runde Sache. Stilvoll auf jeden Fall.
Ja, voll. Finde es auch super.
Richtig geschmackvoll. Ich finde, dass das Schild, was St. George ist, das glaube ich, finde ich ein bisschen verloren mittendrauf bei dem Auswärts, wenn man es ohne Sponsor sich holt. Da ja. Kann ich mir vorstellen, dass der weißt du, da ist viel
Fläche, vor, ne?
Viel Brach, genau, da liegt viel Brach drumherum. Da könnte ich mir vorstellen, dass wenn er zumindest einen Sponsor drüber macht, dass das Trikot davon sogar profitiert.
Okay, das kann ich verstehen, die Ansicht auf jeden Fall.
Weißt du, weil ansonsten hast du eine Weißfläche und mittendrin ist dieses eine Symbol.
Ja, das stimmt.
Also das ist einer von den wenigen Fällen, wo du vom Sponsor profitieren kannst. und das dritte, da hast du mich beeindruckt. Als das rauskam, weil als das aufgetaucht ist im Internet, habe ich dir direkt das Bild von dem dritten Samt geschickt und von dir kam wie aus der Pistole geschossen zurück, ach, das sieht ja aus wie in den 60ern. So ein Sau, ich habe nachgeguckt. Ist es wirklich, ist Anlehnung an die 60er Samt-Trikots.
Ach was.
Da sage ich Chapeau, mein lieber Herr.
Ja, nicht schlecht. Klopfe ich mir gerne selbst auf die Schulter, war das, komplett geraten.
Würde ich gerne durch die Leitung machen. Wenn wir uns irgendwann mal endlich persönlich treffen, ja. Gibt es darauf auf jeden Fall ein Bier oder ein anderes Kaltgetränk deiner Wahl, dass du das nicht aus der Pistole geschossen direkt wusstest.
Da komme ich drauf zurück.
Auf jeden Fall, das dritte für mich, ich mache es kurz, richtig geil.
Find's auch richtig top, ja.
Ja. Es hat diese traditionelle breite, ich nenne es mal Samp-Bauchbinde mit den mehreren Farben drauf, die es immer gibt. Aber durch diese Bernsteinfarbe, finde ich, kriegt das einen Twist. Geil. Kann ich nicht anders sagen. Finde ich richtig, richtig gelungen. Ja. Für mich eigentlich das. Ja, ich kann es schon mal wegnehmen, das ist meine Nummer 1. Nachher, wenn wir.
Ich glaube, das ist auch in meinen Top 5. Auf jeden Fall.
Und es ist halt wieder, was ich vorhin schon angedeutet habe, mit diesen Gelbtönen. Ne? Das ist auch wieder ein Gelbton, der ja, speziell ist, ein bisschen anders ist und auch auf den Promo-Fotos sieht es auch getragen richtig geil aus, was bei manchen gelben Trikots, je nachdem, nicht immer der Fall ist. Und das sieht halt wirklich klassisch stilvoll aus. Also Samt in Sachen Optik eigentlich jedes Jahr absoluter Streber.
Ja, passt auf jeden Fall.
Wer kein Streber ist, ne? Sind wir ganz schnell beim nächsten. Wen haben wir als nächstes?
Sassuolo eigentlich, ne?
Bitteschön.
Ja, puh.
So, geht's weiter mit Schlecht.
Berardi kann natürlich alles tragen, aber das ist, also weiß nicht, das erste, dieser grüne Streifen oben ist viel zu dick und das zweite, es sieht aus, als wäre es in Paint designt worden. Ja. Das dritte ist noch das Beste, aber das ist auch die Konkurrenz halt sehr gering.
Gehe ich komplett mit, ist der Beste, ist der Einäugige unter den Blinden. Ja. Ist eigentlich blau, wird von einer grün-schwarzen Schärpe durchzogen. Ja, so ein bisschen nadelstreifenmäßig, ist auch nicht hübsch, aber von dem, was geboten wird, noch das Beste.
Genau.
Und bei dem Heim hast du quasi das, was mich an dem Milan-Heimtrikot schon so ein bisschen gestört hat, wird bei Sassuolo wirklich auf die Spitze getrieben, weil das ist ja noch schlimmer.
Ja, genau.
Also das ist
und
ja.
Das ist halt auch grün und nicht schwarz. Also.
Ja. Genau, und danach oben kommt ja noch ein schwarzer Block, kommt ja auch noch drüber.
Stimmt, ja.
Wirkt für mich komplett planlos, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und das Weiße auswärts mit diesen vier Flächen, die dann so diagonal nochmal von grünen Streifen durchzogen werden. Ja, Sponsor auch ein Brustring, keine Ahnung. Auch das wirkt irgendwie beliebig für mich.
Mhm.
Können wir eigentlich damit auch schon abschließen, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
La Spezia wird eigentlich auch kurz.
Ja, ich habe 1 und 2 unspektakulär, aber darin gut geschrieben.
Auf jeden Fall 3 Farben beim Sponsor. Gibt mir ein bisschen österreichische Bundesliga-Weiß, muss ich sagen.
Ja, es ist viel
verschiedene Schriftarten,
ja.
Verschiedene Farben. Fehlt eigentlich nur noch Sperm Booster als unterster Sponsor. Gut, 3 Grundfarben, Weiß, Schwarz, Rot. Ich finde, in Schwarz sieht es am besten aus.
Ja, bin ich bei dir.
Weil Schwarz verzeiht diese mehrfarbigen Sponsoren, finde ich, noch am ehesten.
Ja.
Zumal sie auch wieder diesen Sonderbadge auf der anderen Seite haben.
Genau, wegen der Meisterschaft 44.
Ja, offiziell nicht gilt, aber inoffiziell speziell reichlich egal ist. Ne?
Genau.
Was ich aus Marketinggründen auch verstehen kann.
Ja.
Naja. Österreich. Könnte auch Mattersburg oder so sein. da ist Torino natürlich ein ganzes Stück weiter. Gehen wir direkt weiter. Torino ist Torino. Wobei ich aber sagen muss, dass es dieser riesige Stier, den sie dieses Jahr auch gemacht hat, ist mir fast schon zu viel.
Er ist im Auswärtstrikot ein bisschen besser vielleicht.
Ja, genau. Hätte bei dem Heim, hätte es nicht gebraucht. Macht es nicht besser.
Mhm.
Hätte ich gerne subtiler gehabt.
Mhm,
ist für mich ein bisschen zu sehr in die Fresse.
Ja.
Hätte man sich theoretisch auch komplett sparen können, aber dann hätte es natürlich ausgesehen wie vor 1 oder 2 Jahren, das ist auch klar. Ne?
Ja, gut, das wäre ja auch nichts Neues.
Klar, natürlich. Das Auswärts, finde ich, sieht auch klasse aus. Da finde ich es cool, dass sie nur den Stier drauf gemacht haben, was sie letztes Jahr beim Ausweichtrikot schon hatten.
Stimmt.
Bei dem blau-goldenen. Ist eine coole Sache, wo ich mich dann aber frage, ob man unbedingt denselben Bullen unten drunter nochmal in, oder Stier unten nochmal in groß nochmal draufsetzen kann als Silhouette. Den hätte ich mir ehrlich gesagt geklemmt, dann wäre es perfekt gewesen.
Ja, ist ein bisschen random dann so, ne?
Ja, weil er oben halt schon mal ist, ne? Also, du setzt quasi dasselbe optische Ausrufezeichen 2-mal.
Ja.
Hätte ich weggelassen, dann wäre das ein Kandidat für die Top 5 gewesen. So, und dann haben wir noch das Ausweich. Was sagst du dazu?
Ist mir zu grell, das Neongelb. Bei anderen finde ich das gut, hier irgendwie nicht so.
Ja, der Grundton ist so eine Mischung aus Schwarz und Dunkelrot, je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Hat ein bisschen was davon, wie wenn so im Frühjahr, wenn im Frühjahr diese Tuning-Treffen sind, von den Jungs, die ihre totgetunten Polos, Golfs und was weiß ich dann irgendwo präsentieren an einem langen Wochenende und irgendeiner ist, und es sind ein paar dabei, die so einen Effektklack haben, je nachdem wie die Sonne drauf fällt. Daran erinnert mich das ein bisschen.
Ja, okay. Mhm.
Ja. Aber trotzdem.
Wunderbare Assoziation.
Das hat für mich sowas von Auto-Weekend am Nürburgring oder so. Da würden auch die Neon-Aufdrucke mit zu passen, die würden aber dann eher Monster Energy und, keine Ahnung, Recaro oder sowas drauf haben stattdessen.
Das stimmt.
Jetzt muss ich aber aufhören, weil ich habe von Autos so wenig Ahnung. Und sonst wird es finster, wenn ich jetzt hier weitermache. Aber irgendwie finde ich, es hat was. Dieses Neongrün, das ist natürlich auch nicht
klar, das sticht ins Auge so, ne?
Das verstellt, das, genau, das gefällt auch, kann ich auch verstehen, dass das vielen nicht gefällt, aber irgendwie, irgendwas hat. Irgendwas hat. Und da haben wir es schon fast geschafft. Letzter im Bunde, Udinese.
Ja, Heim ist auch wieder. Heim ist wieder null Experimente. Also es ist ein Udinese-Trikot, so.
Fun Fact kommt gleich, ja.
Okay. Auswärts ist eine Top 5.
Sehe ich ähnlich. Überrascht mich aber, dass du es auch siehst. Ich habe gedacht, das wäre so eine...
Ich glaube aber, wir haben auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, das kann sein, ja. Das ist so ein bisschen, ich habe auch gedacht, das wird so eine einsame Meinung zu sagen, dass das eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Aber das und die anderen zwei, wo wir gesagt haben, das sind die drei gelben, die mir unnormal gut gefallen, was wirklich selten passiert. Also irgendwie, ich finde, das ist auch in sich halt komplett stimmig. Es ist dieses Limettengelb vielleicht, ja, und alles andere, also als Hauptfarbe, und alles andere ist schwarz.
Genau.
Kein Firlefanz.
Also da will man auch nicht zu viel, sondern
genau, richtig.
Arbeitet mit dem, was man hat, gut.
Genau, nicht noch irgendwie drei Farben für irgendwas anderes. Man hat das Wappen angepasst, man hat die Bündchen angepasst, der Ärmelsponsor passt sowieso. Starkes Ding. Überraschung, also Geheimtipp, würde ich sagen. Ja. Und das Heimtrikot, vielleicht ganz kurz nochmal, ist ein typisches Udinese-Trikot, aber der mittlere Streifen ist ja relativ dick im Vergleich zu den anderen. Ja. Und das ist inspiriert vom Heimtrikot von 97-98.
Bierhoff?
Ja. 97-98 hatten sie quasi von den Streifen her mit dem dicken in der Mitte und den zwei schmalen daneben hatten sie das schon mal.
Ah ja, cool.
Genau, und dann haben sie auf Brusthöhe, haben sie halt dieses Mal, was damals natürlich nicht hatten, auch wieder dieses Rechteck, das auf der Spitze steht, wie bei der Fiorentina so ein bisschen. Natürlich sieht man sofort, haben sie den Platz freigeräumt, damit sie da den Sponsor reinpacken können. was mich ein bisschen stört, also was heißt stört, was für mich auffällig ist, ist, dass der Sponsor, ein Autohersteller in Tarngrün, was auch ganz cool dazu passt, finde ich, dass der nicht ganz mittig sitzt, wenn man da so drauf guckt.
Ja,
und meine Theorie dazu wäre, letztes Jahr haben die ja denselben Sponsor gehabt, haben aber im Laufe der Saison irgendwann noch einen zweiten Sponsor drunter gesetzt. Der ist dann einfach im Laufe der Saison irgendwann aufgetaucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie den Hauptsponsor jetzt nach oben gesetzt haben, weil sie genau sowas wieder planen, damit sie immer noch Platz haben, damit das im Design dann später wieder passt. Wäre mein Hot Take dazu, warum das nicht mittig ist.
Ja.
Wenn sich das jemand fragt.
Ja, doch. Könnte schon gut sein. Gewieft.
Ja, schon. Und bei dem Original übrigens von 97, damals war der Sponsor, ja, muss man wollen, das war 97, eine gelbe Sonne mit einer blauen Palme.
Okay.
Auf dem schwarz-weiß gestreiften Trikot.
Das passt.
Und eine Firma, klasse, super. Und eine Firma, die Atriu nennt. Was für dich und mich wahrscheinlich kein, also ich würde mal tippen, dass die Firma vom Logo her machen, die irgendwie Reiseveranstaltung, Tourismus, irgendwas in der Richtung. Wenn wir zwei Atrio hören, denken wir, glaube ich, eher an eine Metalband.
Das ist korrekt. Vielleicht haben die auch gesponsert zu ihrer ersten EP.
Wenn das so wäre, hätte ich das wahrscheinlich. zum Sponsor übrigens noch ein zweiter Funfact. Auch hier wird Steffen wieder stolz auf mich sein, bestimmt. Fast zur selben Zeit hatte Hellas den auch. Genau denselben Sponsor, ich glaube ein Jahr später. Nur bei denen passt Geld natürlich ganz anders rein als auf einem schwarz-weiß gestreiften Udine-Trikot.
Absolut.
Also bei Hellas hatte das schon Hand und Fuß. Da, ja, wie man es halt früher gemacht hat. Ne, der Sponsor ist so und dann wird das so gemacht. Wie hier in den letzten Jahren Postbank bei Gladbach vorne drauf und so. Wir haben unsere Farbe, die bleibt so, klatsch, fertig.
Ja, ja.
So haben die das damals schon alle noch gemacht. Ne? Klar. Tja. Damit sind wir durch. Wir haben es geschafft.
Wir sind bei 2,5 Stunden oder so.
Mario ist beim Schneiden wahrscheinlich schon dreimal wieder eingeschlafen.
Ja.
Vielleicht will er einen Zweiteiler draus machen. Das kann er sich überlegen, wie er möchte.
Genau. Aber dann lass uns noch schnell unkommentiert schnell und ja. Schnell unkommentiert die erst die Flop 5, dann die Top 5.
Wollen wir ballern?
Ja, wir ballern.
Okay, von hinten nach vorne.
Genau.
Okay, Flop 5. An. Ja, 5. Torino home, weil am eigenen Anspruch gescheitert. Den Bullen hätten sie weglassen können. Mhm. Auf Platz 4, Lecce, Touristentrikot für 10 Euro. Platz 3, Sassuolo heim, absolute Frechheit mit Paint Design. Platz 2, Juve Blätterwald. Und Platz 1, unangefochten, Cremonese, alles, was geliefert wird, als Gesamtpaket.
Okay, alles klar.
Als Potpourri des schlechten Geschmacks mit dem Highlight, Krickelkrackel, Barcelona, Tour de France, keine Ahnung.
Top. Ich bin Platz 5, Inter erstes, 4, Sassuolo zweites, 3, Sassuolo erstes, 2, Cremonese drittes und 1, ja, tatsächlich das dritte Milan.
Oh, die Army, okay.
Nee, geht nicht.
Das hat's mir irgendwie hat mir das gefallen.
Vielleicht hätte ich auch, weiß nicht, wenn ich die jetzt nochmal aufstellen würde, würde ich es vielleicht nochmal anders machen, so habe ich es mir vorhin aufgeschrieben. Also das ist ja immer so ein bisschen fluide.
Stick to your roots, genau. Ja,
aber jetzt,
I said what I said, ne?
Genau. Wir enden aber auf einer positiven Note und machen die Top 5.
Top 5 machen wir abwechselnd, würde ich sagen.
Alles klar.
Okay, also 5. Platz. Jetzt wird's richtig kontrovers. Milan Ausweich. Irgendwie gefällt mir das. Ich hätte mir gewünscht, dass sie die Rückennummern noch in Neon machen, damit das zusammenpasst.
Ja, vielleicht kommt das
irgendwie. Irgendwas an denen hat mir, irgendwas gefällt mir das. Ich kann es dir nicht erklären, aber irgendwie kriegt mich das. Dafür ist übrigens das Roma Heim rausgefallen.
Oi, das ist ja meine Ansage. Ja, also Milan Community, ne? Ja. Ich bin da bei Udinese 2.
Bei?
Udinese 2.
Ja, Udinese 2 ist bei mir da nicht. Ich habe dritte Fiorentina auf der 4.
Ja, das kommt bei mir auch noch. Ich bin auf Platz 4 bei Lecce 1.
Ah, ja, okay. Klassisch. Dann haben wir die 3. Ich bin dran, ja, oder?
Du bist dran.
3. Okay, 3 Bologna auswärts.
Nice. Ich bin bei Sampdoria 3, also Ausweich. Deine Nummer 1.
Ja.
Schon gespoilert.
Dann kommt jetzt Platz 2, Juve auswärts.
Habe ich auch.
Schwarze, können wir uns die Hände schütteln.
Genau.
Platz 1 habe ich Samp das dritte und bei dir?
Ist tatsächlich dann Fiorentina das dritte reingerutscht noch. Heute auf Platz 1, einfach mal so.
Auf Platz 1?
Ja.
Habe ich Respekt. Ich würde vielleicht jetzt, aus jetziger Sicht würde ich vielleicht noch Bologna und Fiorentina 3 tauschen, 3 und 4. Aber ansonsten bin ich eigentlich mit meiner Liste zufrieden. Hatte noch Fiorentina heim und auswärts auf der Shortlist. Das dritte Torino, also das Autotreffen am Comasee. Und das Hellas auswärts ist bei mir auch noch auf der Shortlist gewesen, aber hat es dann nicht geschafft gegen die starke Konkurrenz.
Ja. Und natürlich der klassische Sonderpreis. Serie B haben wir ja gesagt mit Palermo und Serie A für Sampdoria heim.
Richtig, genau. Außer Konkurrenz.
Ja.
Ja, gut.
Markus, haben wir es
doch kurzfristig.
ich hoffe, irgendjemand hört bis hier. Auf jeden Fall. Richtig. Richtig.
Wer jetzt noch zuhört, müsste eigentlich irgendwas gewinnen können.
Da kann ich jetzt so spontan nichts aus dem Hut zaubern. Kriegt auf jeden Fall einen ausgegeben, wenn wir uns sehen. Sprecht mich im Stadion an oder wo auch immer. Im September besuche ich den Rika in München, also wenn ihr uns da seht.
Geil. Und im September liefere ich wahrscheinlich ein Stadionerlebnis, aber das behalten wir noch für uns. Du weißt schon so ungefähr, was es wird, aber...
Wunderbar.
Schauen wir mal.
Wunderbar.
Lass dich überraschen. Willst du noch Tippspiel schnell ansprechen oder...
Nee, machen wir nächstes Mal. Ist ja eh, ändert sich morgen eh wieder alles. Also.
Ja, okay.
Ich glaube, ein Yannick SGE oder so hatte den Spieltag gewonnen mit 25 Punkten. Glückwunsch dazu auf jeden Fall.
Markus, das passt so viel an beiden zuvor.
Ja. Markus, vielen Dank für diese.
Danke auch.
Deine Expertise in Trikots und mit der Roma. Es macht immer super viel Spaß mit dir. Wir laden dich auf jeden Fall wieder ein, weißt du ja. Und
Danke, danke. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es den Leuten nicht zu lang geworden ist, aber ich finde, es war. Also es hat sich kurzweilig angefühlt.
Genau. Also, dann muss man sonst in zwei Etappen oder in drei. Bleibt gesund, Mario. Werd gesund.
Und nächstes Mal musst du mal dabei sein. Die Ausrede lasse ich mir einmal gefallen, zweimal, aber beim dritten Mal. Genau. Wäre ich dann doch misstrauisch, mein Freund.
Ich glaube auch.
Werd schön gesund, mein Lieber. Ja.
Genau, dann viel Spaß in der englischen Woche. Samstag, Derby, nicht vergessen. Und noch ein paar andere Top-Spiele auch am Start. Das wird ein guter Spieltag. Und wir hören uns nächste Woche dann in gewohnter Umgebung wieder, denke ich. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao. Phones.